Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast ohne richtigen Namen. Es ist schon Folge 73, die beginnt auch jetzt das hier.
Jetzt machen wir auch ein bisschen Werbung.
Hallo Eddie.
Hallo Jochen.
Weißt du, was mir so richtig auf den Sack geht, wenn ich am Rechner sitze oder am Laptop sitze?
Nee, was geht dir?
Schlechte Qualität, schlecht verbaute Laptops. Also, weißt du, wenn du schon das Display hochbiegst, man muss schon von biegen sprechen, und das hört sich an wie so eine knarzige Tür, weil das so alles so eine Plastikkacke verbaut ist, da kriege ich immer Gänsehaut. Das finde ich so schlimm.
Das kenne ich. Ich finde, wenn man schon Geld ausgibt für einen Laptop, dann will man auch ein richtig edles Produkt. Und da kann ich dir eins empfehlen,
ja,
Jochen.
Ja.
Und zwar gibt es das neue Dell XPS oder XPS oder XPS Laptop. Und das hat es wirklich in sich. Denn die haben sich gedacht, auf die Details kommt es an. Mhm. Das heißt, wir machen einfach das schönste Laptop, das es gibt.
Ist es schön?
Ja. Es ist wunderschön. Es ist wirklich wunderschön. Es hat einen tollen Infinity-Edge-Bildschirm. Also wirklich quasi der Bildschirm, der wirklich bis zum Rand geht. Es hat das kannst du gleich nochmal erklären, ein iSafe-Display.
Ja.
Was ist das denn zum Beispiel? Kannst du das mal kurz sagen?
Herr Wissenschaftler, Dr. Jochen Dominikus erklärt das Ganze. Also ihr kennt natürlich alle dieses Blaulicht, was von Bildschirmen abstrahlt. Man kennt das, man liegt zum Beispiel im Bett und guckt auf sein Smartphone oder auf seinen Laptop. Nachts vor allen Dingen ist es oder soll es ziemlich schädlich sein, dieses Blaulicht. Ja, man kann dann nicht richtig schlafen und andere Ärzte gehen sogar aus, dass es noch schädlicher ist, als nicht schlafen können. Also dieses Blaulicht muss auf alle Fälle reduziert werden. Aber das Dell Laptop, also das XPS, der XPS Laptop von Dell, das reduziert nicht nur schädliches Blaulicht, sondern es bewahrt dabei noch die lebendigen Farben. Also die Qualität bleibt gleich, die Farbenqualität bleibt gleich, aber man ist irgendwie so ein bisschen geschützt. Ja. Und es ist das erste Panel, das die Lichtenergie an der Quelle intelligent verwaltet. Es reduziert nämlich selektiv schädliches blaues Licht und verteilt es über das gesamte Lichtspektrum. So genau. Sieht's aus.
Es hat eine sehr gute Verarbeitung. Es hat eine Handauflage aus Carbonfaser. Es hat diamantgeschliffene Kanten. Wie gesagt, den Infinity Edge Bildschirm habe ich schon angesprochen. Also es ist wirklich bis ins kleinste Detail durchdacht. Ihr könnt euch dieses wunderbare Laptop selber mal angucken. Und zwar auf dell.de/xps. Schaut es euch an. Ist wirklich ein feines Ding geworden. Und jetzt geht's los mit Folge 73.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Folge Nummer 73 des Podcasts ohne richtigen Namen. Warum lachst du?
Eddie hat schon Luft geholt, wollte gerade sagen, hallo und herzlich willkommen.
Nein, weil ich habe was.
Ich wollte gerade, wie man im Fußball sagt, dazwischen spritzen. Aber wenn ich sage dazwischen spritzen, kichert ihr bestimmt wieder beide, weil ihr irgendwann irgendwas anderes denkt. Ne?
Achtung, ich habe was für euch, okay?
Okay. Oh, nee.
Podcast ohne richtigen Namen.
Warte mal, ich habe auch noch eine nicht gestimmte Gitarre hier. Warte, Moment.
Folge 73.
Warte, wo ist denn meine Gitarre? Och, scheiße, die ist zu weit weg. Ich komme mit meinem Mikro nicht bis zur Gitarre, oder?
Das macht nichts, weil ich spiele weiter.
Oh, warte, hier. Ich habe auch
einen. Podcast ohne richtigen Namen.
Ey, die ist wirklich nicht gestimmt, oder?
Das heißt, die ist wirklich nicht gestimmt. Du hast ja eine andere als ich. Wir sitzen ja in unterschiedlichen Orten. Ich habe aber auch eine.
Wow.
Die ist auch nicht gestimmt.
Spiel mal, aber kannst du was? Kannst du?
Nee, nicht wirklich.
Ah, nicht wirklich heißt immer, ja, klar kann ich.
Nee. Jetzt habe ich den Fehler gemacht, nicht nur zu sagen, dass ich eine Gitarre habe, sondern auch noch einen Akkord anzuspielen. Irgendwann sind wir so weit, dass ich Akkorde anspiele und Etienne sagen kann, was für ein Akkord das war. Übst du fleißig?
Naja.
Ich finde, wir geben dir noch eine Chance, Eddie. Solo bitte.
Oh, Solo. Ach, ich weiß auch nicht. Ist schwer.
Es ist echt ein bisschen frustrierend, weil ich
Gitarre
bin,
spielen?
Ja, ich bin so der Typ, der gerne ganz viel
gerne können würde, aber nicht so viel Lust hat, da Arbeit rein zu investieren.
Ja, das ist so wie, man möchte gerne eine schöne Tätowierung haben, aber man möchte weder dafür bezahlen, noch die Schmerzen, noch den Zeitaufwand. Ne?
Und dass es nicht mehr abgeht.
Kenne ich.
Ja, oder man möchte die Figur haben, wie jemand, der Bodybuilding macht, aber man will halt die Arbeit da nicht reinstecken.
Ich war...
Tattoos, ganz kurz. Mhm. Es gibt ja so die für Kinder so Aufklebe-Tattoos für die Arme, so weißt du, wo ja. So mit warmem Wasser. So, und mein Großer, der hat so von Paw Patrol oder so, hat zum Geburtstag hat er so Aufklebe-Tattoos gekriegt und hat sich die ganzen Arme damit voll gemacht und er trägt so ein Unterhemd. Und wenn er so von Weitem so durch die Wohnung läuft, sieht er halt wirklich aus wie so ein Vollassi mit so Wife-Beater und tätowierten Unterarmen und dann noch so ein Fußball.
Was hast du gegen tätowierte Unterarme?
Ja, es sieht einfach...
Das ist so ein bisschen das Arschgeweih der Männer, oder? Die tätowierten Unterarme.
Och, würde ich jetzt... Wie steht ihr zu... Hast du nicht ein Tattoo?
Ja, ich würde auch, glaube ich, ganz gerne noch das vergrößern lassen, wenn... Also so
Tribal, ne?
Das würde ich, glaube ich, gerne so komplett überdingern lassen. Und ich würde auch so ein Sleeve machen, also inklusive Unterarm-Tattoo. Aber ich stehe trotzdem zu der Aussage, dass das Unterarm-Tattoo das Arschgeweih der Männer ist.
Was meinst du mit Sleeve?
Ja, Sleeve, also so, ja, so den gesamten Arm, wie ein Ärmel quasi.
Weil, also meine Frage ist, und jetzt bitte mal ehrlich drauf antworten, Georg, meine Theorie ist, 1900, ich glaube, wann war das, 93 oder was? 1996 war es, kam From Dusk Till Dawn raus. Mit George Clooney als Gordon Gekko mit diesem komischen Tattoo, was so an seinem Hals auch so lang geht. Ja. Und ich bin der Meinung, dass das auf jeden Fall einen kleinen Tattoo-Boom ausgelöst hat. Was die Tribal und so Geschichten
ausgibt. Ja.
Der nächste Schritt war dann, wie heißt der Fuß? David Beckham, der sozusagen das Tattoo nochmal auf ein neues Mainstream-Level gehoben hat.
Wobei das im Fußball ja mittlerweile auch so ist, da sieht ja mittlerweile jeder Fußballer ist so tätowiert wie ein Cartel-Killer, oder? Also so habe ich das Gefühl. Dann findest du ja kaum einen, der nicht tätowiert ist.
Ich glaube, die Berater tätowieren jetzt auch und sagen, komm, da brauchen sie nicht ein Tattoo-Studio. Das machen wir hier, mach ich.
Also. Bei der Eintracht ist ein Spieler rausgeflogen aus dem Kader, weil er sich in der Saison hat tätowieren lassen. Und das dürfen die nicht.
Die muss Pause machen. Wohl,
ja, genau, weil da können natürlich Infektionen und so weiter entstehen. Und da hat er richtig Ärger gekriegt. Auf der anderen Seite siehst du zum Beispiel immer in den Sommerpausen oder in den Winterpausen rennen alle Fußballer oder Sportler zum Tattoo-Studio. Und dann, wenn dann der Saisonstart wieder ist, siehst du, dass die alle neue Tattoos haben.
Kennt ihr das Leroy Sané-Tattoo?
Auf seinem Rücken.
Das von sich selbst. Haben wir darüber schon mal uns lustig gemacht? Nee.
Das ist so räudig.
Moment mal, der hat.
Ich meine, Steve-O von Jackass hat ja auch ein Tattoo von sich auf dem Rücken, aber das ist halt ironisch. Also, der hat halt irgendeine Wette verloren oder so.
Aber das Tattoo, was Leroy Sané von sich selber auf dem Rücken hat, das sieht halt aus wie so Kirmes-Airbrush. So von der Qualität her.
Vor allem, was meint ihr, jetzt ist er noch jung und durchtrainiert. Was meint ihr, wie das aussieht mit 70?
Ja, okay, aber es ist ja zum Glück der Rücken, das geht ja noch halbwegs. Bauch, glaube ich, ist sowas, wo du als junger Sportler mit so einem Waschbrettbauch, das sieht dann halt, glaube ich, ganz lustig aus, wenn der dann mal irgendwie, keine Ahnung was, 65 ist oder so. Und es gibt ja auch durchaus einige Sportler, die so ein bisschen in die Breite gehen nach der aktiven Karriere. Ich glaube jetzt nicht gerade, Leroy Sané macht auf mich nicht den Eindruck, aber es gibt ja so den einen oder anderen, wo sich das auch schon zu aktiven Zeiten so ein bisschen angedeutet hat. Paul Gascoigne zum Beispiel mal einen zu nennen oder Diego Maradona oder so.
Es geht auch schnell, muss ich sagen.
Ja, das stimmt.
Also, ich möchte jetzt kein Rückentattoo von mir selbst auf dem Rücken haben. Kein Tattoo von mir selbst auf dem Rücken haben. Mit so einer Plauze hinten drauf. Und so. Obwohl, man kann sich dann ja schöner machen. Dann würde ich ein super Tattoo von mir, als ich 20 war, machen. So.
Ja, aber du musst ja eins haben, was trotzdem auch noch dann auf der Hautfläche noch halbwegs aussieht. Und wenn du das dir auf den Bauch gemacht hast mit 20, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt noch dieselbe Form hat, jetzt nicht gigantisch hoch. Bei mir wäre sie nicht.
Also in meinem Fall ist es ja so, dass mein Bauchtattoo immer geiler aussehen würde, weil mein Bauch immer strammer wird.
Ja, oder auch die sich so eine Sonne um den Bauchnabel machen lassen. Und dann hast du dann nachher am Ende irgendwie so eine komische eierförmige Ellipse oder so, die keiner mehr erkennen kann, die auf der einen Seite total hell ist.
Du konntest gerade ignoriert, dass ich dich selber lobe für meinen Fitnesszustand, Georg. Aber okay.
Ja, natürlich. Ich habe das nicht ernst genommen, dass du dich selber lobst für deinen
Fitnesszustand. Aber Moment mal, Eddie, wir waren doch letztens in einem Park Fußball spielen. Kannst du dich noch dran erinnern? Da sahst du zwar fit aus, aber nach 3 Pässen hast du dich hingesetzt und nach Wasser verlangt. Also ich auch, aber...
Moment, da muss man erstens, also ganz kurz, nur damit die Story auch wirklich wahr ist. Erstens, okay. Die Pässe, die du spielst, sind ja keine Pässe, sondern ich stehe ja 5 Meter von dir entfernt, muss aber 15 Meter zum Ball danach laufen. Das ist ja schon mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ja, es ist richtig, ich bin nicht fit, aber ich habe nicht mehr so viel Bauchspeck. Und das ist ja eigentlich, aber das geht ja in beide Richtungen. Also du kannst ja ein Tattoo auf dem Bauch machen und du nimmst halt zu und dann verändert es sich. Oder du bist halt ein bisschen dicker und machst das Tattoo drauf und dann wirst du dünner und dann sieht es ja auch komisch aus.
Ja.
Also im Prinzip musst du für den Rest deines Lebens das Gewicht oder die Figur halten.
Ja, oder du musst halt eine Stelle machen, die nicht so ganz anfällig gegenüber Gewichtsschwankungen ist.
Die Stirn.
Zum Beispiel die Stirn. Ich denke überhaupt, dass Stirn-Tattoos unterbewertet sind.
Aber ich kenne jemanden, der, ich sage keine Namen, aber ich kenne jemanden, der so ein Sonnentattoo um den Bauchnabel
hat. Ich wollte gerade sagen, kenne jemanden, der ein Stirn-Tattoo hat, weil da musst du keine Namen sagen, üblicherweise. Das erkennt man dann doch oft.
Ja, dieser
ein Auge dafür hat.
6ix9ine, kennt ihr den?
6ix9ine, diesen Rapper? Ja, haben wir doch schon mal darüber gesprochen, dass ich den tatsächlich kenne und du hast gesagt, nein, den kennst du nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, den kenne ich.
Aber kennst du ihn wirklich?
Was heißt kennen? Ich habe halt diese Geschichte mitbekommen. Das habe ich auch beim letzten Mal erzählt.
Hast du schon mal was mit ihm unternommen? Warst du schon mal ausgegangen?
Vielleicht. Vielleicht habe ich ihn bei WhatsApp und habe mir nach unserer letzten Folge geschrieben, dass er sich verletzt gefühlt hat.
Ja, ich glaube, da kommt eine Doku über den raus. Da bin ich auch mal gespannt.
Aber, ne? Auf Netflix oder wo?
Es gibt eine Doku über den. Das hat mir nämlich mein lieber Kollege Andy Badet empfohlen. Jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen von dem Typen.
Andy Badet, hast du gerade gesagt.
der diese Doku macht, der macht nämlich sehr coole so Hip-Hop-Dokus.
Ich würde sagen, Michael Moore, weil das der einzige ist, der Dokus macht, den ich kenne, glaube ich, namentlich. Und Louis Theroux. Ich habe keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird.
Trap Law Ross heißt der. Trap Law Ross, also T-R-A-P, neues Wort, L-O-R-E, neues Wort Ross, R-O-S-S. Der macht sehr coole so Mini-Dokumentation, sehr gut recherchiert auf YouTube. Könnt ihr mal gucken. Und da gibt es eine Doku, die heißt The Birth of 6ix9ine. Ist vor 4 Monaten erschienen, mittlerweile schon über 650.000 Klicks. Und da beschreibt er wirklich, wie aus diesem vermeintlichen, ich nenne es jetzt mal Bubi, so ein Fake-Gangster wird, der ja letztendlich bis in den Knast gegangen ist. Und,
aber ist er dann noch Fake, wenn er tatsächlich bis in den Knast geht?
Naja, er ist in den Knast gegangen, weil er jemandem per Telefon, glaube ich, gedroht hat, ihn umzubringen und Geld gezahlt hat, dass jemanden umbringt. Also er hat nicht selber.
Das ist doch Gangster, oder? Jemandem Geld zahlen, damit er den anderen umbringt?
Ja, das ist schon Gangster, das stimmt schon. Also irgendwo ist er schon Gangster, aber er ist halt irgendwo auch nicht. Also es ist ganz interessant. Ist auf jeden Fall der Typ ist einfach.
Action, das bitte sein. Wenn du in den Knast wanderst, weil du irgendwie Gangster bist und du trotzdem nicht diese Street Credibility hast, dass dir das abgenommen wird, dass du Gangster bist.
Das ist genau der Fall. Und er ist ja jetzt aus dem Knast rausgekommen, kleiner Funfact.
Weil er Leute verraten hat oder so.
Weil er seine ganze Gang verraten hat. Und dann wollten sie ihm Polizeischutz geben, was halt schwierig ist, wenn dein gesamtes Gesicht tätowiert
ist. Das Zeugenschutzprogramm. Nee, ich bin Peter Müller.
Sie verwechseln mich. Wie kommen Sie darauf? Ja, Sie haben eine 6-9 über Ihrem Gesicht tätowiert. Aber das ist Zufall. Ich bin 1969 geboren. Was? Sie sind doch erst 24. Egal. Okay.
Sag mal, wäre das jetzt eigentlich eine gute Geschäftsidee, wenn man jetzt einen Laden aufmacht, um Tattoos rauszuschneiden oder wegzukillern oder wie auch immer? Also ich glaube, so viele Tattoos, wie in den nächsten 20 Jahren auf uns zukommen, die so viele Leute, die wieder wegmachen lassen wollen, ich glaube, das ist eine Marktlücke. Also wieder eine, die wir entdeckt haben.
Ja, aber also kriegt man die denn restlos weg, die Tattoos?
Ja, also es geht schon relativ gut mit Lasern, aber unabhängig davon, ob es gut geht oder nicht, ist natürlich dass der Gedanke von Jochen richtig, dass in dem Moment, wo mehr Tattoos gestochen werden, werden auch mehr entfernt. Das ist ja ganz logisch. Insofern ist die Idee, ich sag ja immer, um eine Milliardenidee zu haben, du musst ja nicht das iPhone erfinden, sondern du musst die iPhone-Hülle sozusagen erfinden.
Genau, genau.
Aber das iPhone war auch eine Milliardenidee.
Ja, aber schwerer draufzukommen als auf die Hülle.
Das stimmt. Auch deutlich schwerer umzusetzen, wenn man sowas zu Hause bauen will, irgendwie mit einem Schuhkarton, Ponal und ein bisschen Holz.
Genau, eben. Aber so, also ich denke da so zum Beispiel, ich habe zum Beispiel mal die Idee gehabt, Virtual Reality, ja? Also nicht, ich hatte nicht die Idee Virtual Reality, sondern ich habe...
Also Virtual Reality, was denn?
Also Virtual Reality wird vermutlich in den nächsten 50 Jahren, 30 Jahren, whatever, wird auf jeden Fall noch krass werden. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was braucht jeder, der Virtual Reality spielen wird? Also was ist das, versteht ihr, was ist die Handyhülle für Virtual Reality?
Und?
Ja, keine Ahnung. Das ist jetzt ein bisschen unbefriedigend, die Antwort, ich weiß, aber also ich meine halt nur...
Ja, ich meine, das Ding ist halt, dieses Virtual Reality ist ja so ein Thema, was seit 30 Jahren auch die Leute sagen, das wird irgendwann mal ganz groß oder 3D oder sonst was. Und irgendwie habe ich noch nicht das gesehen, was mich überzeugt hätte und mir gesagt hätte, das musst du dir jetzt unbedingt kaufen. Ah, und ich habe mir das Nackenmassagekissen und das Dings, Handtuch, Mikrofaserhandtuch sofort gekauft. Und das ist halt das Problem, dass ich im Moment immer noch nicht das sehe, was mir sagt, Mensch, ich kann nicht mehr ohne leben, das muss ich haben.
Also, Georg, erstens, wie gefällt dir das Nackenmassagegerät?
Ja, geht.
Okay. Nicht viel benutzt. Wie gefällt dir das Mikrofaserhandtuch?
Haben wir letztes Mal schon gar nicht.
Das ist widerlich. Okay, cool. Drittens. Es ist ja so, du musst, hast du schon mal zum Beispiel das neue Half-Life gespielt in Virtual Reality? Half-Life Alyx.
Half-Life, ich habe das neueste Half-Life, was ich gespielt habe, war Half-Life 2.
Also nein. Half-Life Alyx für zum Beispiel die HTC Vive oder für irgendein anderes Virtual Reality Gerät ist schon der Next Step, auf jeden Fall. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass in 20 Jahren oder weiß ich nicht, ich kann die genauen Voraussagen, so genau kann ich es nicht voraussagen, aber irgendwann wird Virtual Reality so sein, dass du es auf der scheiß Kontaktlinse hast. Und dann ohne Kabel, pipapo, und dann ist es ein Game Changer. Das dauert noch und es entwickelt sich langsam, aber es entwickelt sich dahin. Aber um Milliardär zu werden, Georg, musst du ja jetzt schon wissen, was in 10 oder in 20 Jahren der Shit ist. Wenn du vor 20 Jahren Apple-Aktien gekauft hast, geil. Ne? Also musst du dir jetzt überlegen, von was, wo du profitieren willst.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Also ich komme bei Virtual Reality auf nichts, von dem ich mir denke, Mensch, dafür möchte ich das unbedingt haben. Oder das, also selbst bei Spielen nicht. Und wir sind ja alle irgendwie im Bereich des Gamings unterwegs oder und groß geworden. Und da gibt es nichts, wo ich mir sage, Mensch, das wäre jetzt 1000-mal geiler mit Virtual Reality.
Aber Half-Life
Alyx ist das Survival-Horror-Genre vermutlich. Das ist doch eins, wo sich das anbietet. Aber selbst da, ich kann halt nur von mir ausgehen. Und bei mir ist es halt so, manchmal sehe ich Dinge und denke mir, das muss ich unbedingt haben. Und bei Virtual Reality war das bei nichts der Fall bisher, wo ich mir gedacht hätte, Mensch, das muss ich unbedingt haben.
Aber okay, du musst ja Virtual Reality nicht nur im Spielbereich denken. Du kannst ja zum Beispiel auch Augmented Reality jetzt mal nehmen und überlegen, was, wie bitte? Porn zum Beispiel, aber auch, dass du einfach, stell dir vor, du hast Kontaktlinsen, du läufst durch die Gegend und du siehst jemanden vor dir und durch Augmented Reality wird der sofort gescannt, sein Facebook-Profil, sein LinkedIn-Account wird aufgerufen, du weißt genau, wer das ist, was der beruflich macht und aber so weiter.
Aber das ist ja Google Glass, ne? Das ist ja quasi abgesägt.
Aber halt noch
bei einigen Science-Fiction- und Horrorfilmen gibt es diese Idee, ne? Dass die Leute sofort erkannt werden und so.
Das wird passieren, hundertprozentig.
Ja, aber dann sind wir wieder bei dem Thema Datenschutz und Sicherheit und ich glaube, das wird dem wird ein Strich durch die Rechnung gemacht werden. Das war ja schon bei Google Glass eines der Probleme.
Okay, aber dann stell dir vor, zum Beispiel, du hast sowas wie Google
Maps. Wohnungseinrichtungen, das kann ich mir als Augmented Reality richtig geil vorstellen. Zum
Beispiel, ja, so wie bei Fight Club. Oder bei
Fight Club, war das? Gab es das
noch? Die Szene, wo er so Ikea, also die Wohnung so in Ikea ein.
Boah, ist so lange her, den müsste ich auch mal wieder gucken.
Aber was ich meine, zum Beispiel, du hast ja auch, stell dir vor, du läufst von A nach B und auf deinen Augmented Reality Kontaktlinsen siehst du so zum Beispiel, du sagst einfach nur, wo ist der nächste Kiosk und bing, auf deine Kontaktlinse wird...
Wie sind Virtual Reality Sportübertragungen, wenn du quasi im Stadion als Virtual Reality bist?
Geil, stell dir vor, du kannst ein Ticket kaufen, so kommen wir so näher...
Virtual Ticket.
Du kaufst dir ein Virtual Ticket
das ist, glaube ich, richtig cool.
Ins Stadion und hast die Live-Atmosphäre im Prinzip.
Guckst dich um, siehst links und rechts neben dir
genau halt die Leute, die dort auch im Stadion sitzen.
Bratwurst.
Ja. Und du sitzt quasi, du bist zu Hause, sitzt auf deinem Sofa, aber du sitzt im Stadion und guckst das Spiel.
Und du kannst dir so Wunschnachbarn kannst du dir kreieren lassen. So Avatare, die links und rechts und vor. Da kannst du sagen, ich möchte gerne über den Ultras stehen oder ich möchte gerne im Kinderblock stehen.
Du kannst irgendwie auf der, keine Ahnung, so einen super Platz auf der Tribüne mittendrin und oder halt einen hinten in der Süd oder sonst wo.
Und die Stadien sind dann auch unendlich groß und die Vereine werden unendlich reich. Also noch reicher.
Naja, es ist halt die Frage, was, also wer das dann vermarktet, ne? Ob das vermutlich.
Ja, wir! Mann, wir!
Und vor allen Dingen das Geile wäre halt, du bist nicht mehr auf die vorgefertigte Kameraperspektive angewiesen, die dir das Fernsehbild gibt. Wenn du Bock hast, guckst du halt nach links und guckst, was der Torwart macht.
Das ist die Zukunft. Leute, wir haben es.
Leute, wir haben es. Wer ruft die DFL an? Oder sagen wir, jeden Verein einzeln vertraglich binden?
Quatsch, Jochen, weil du versaust jetzt hier gerade eine Milliardenidee mit Quatsch. Da kann ich jetzt nicht drauf. Wir müssen jetzt mal hier ganz kurz uns weiter beraten.
Wir schneiden das raus.
Virtuelle Fußball-Zuschauer-Tickets, wie wir das umsetzen können.
Also es wird natürlich ein Teil der quasi TV-Übertragungsrechte sein, nehme ich mal an. Ne? Wie war das denn bei den Internet-Übertragungsrechten? Sind die am Anfang getrennt verkauft worden? Denn zum Beispiel die Sportschau, wenn du die on demand guckst, ist da kein Sport mehr drin, weil sie die Rechte dafür nicht haben. Mhm.
Das ist
richtig. Die dürfen das nur live zeigen, aber nicht mehr on demand.
Aber was ist denn, also okay, wir sind aber nicht im Stadion, sondern wir sind ein bisschen über dem Stadion, also nicht mehr im Bereich der Zugriffsrechte der Vereine, sondern wenn man zum Beispiel da drüber fliegt.
Ja, aber wenn du da reinfilmst, ist es ja trotzdem deren Übertragung.
Da müssen wir die Verträge nochmal genau.
Ja, wir prüfen das.
Und dann werden wir alleine reich und müssen niemanden was abgeben von den
Virtual Reality Fußballübertragung.
Aber ist alleine reich werden nicht sowieso immer das Ziel?
Was ist denn das? Aber du wirst ja eigentlich zwangsläufig nie alleine reich, weil egal was du machst, du hast ja immer dann irgendwelche, wenn du ultra reich wirst, gibt es immer irgendjemanden, der auf dem Weg auch mitverdient, kräftig.
Ja, okay. Aber was meint denn dann alleine reich?
Im Gegensatz zu, wir sind angestellt bei Sky.
Naja, aber wir wollen.
Ich bin ja reich. Also da ist mir doch scheißegal, was mit den anderen ist.
Das stimmt auch total. Hast du absolut recht.
Also das ist ja eh immer so das Ding. Es gibt ja so Leute, die sagen, Geld macht nicht glücklich und so. Und ich sag immer,
fehlendes Geld macht unglücklich.
Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich würde diese These gerne mal wissenschaftlich überprüfen. Ich würde mich auch als Testobjekt wirklich bereitstellen, dass mir jemand mal so eine Milliarden gibt.
Ist das nicht schon wissenschaftlich teilweise überprüft worden?
Nicht von mir.
Okay, dann stimmt. Deinen wissenschaftlichen Standards zu genügen, ist bestimmt auch nicht leicht.
Und ich würde wirklich einen Blog machen, weiß ich nicht, meinlebenalsmilliardär.devu und dann gucken wir einfach mal und dann würde ich da so regelmäßig Blog-Einträge machen.
Ich habe auch noch nie eine Studie gesehen, wo eine Studie, sagen wir mal, 10 Millionen Euro ausschüttet für denjenigen, für die Testperson. So, jeder kriegt 10 Millionen, macht damit, was ihr wollt. Uns geht es nur um die Studie. Die könnte doch vom Milliardär finanziert werden, oder?
Also wenn jetzt ein Milliardär zuhört, ich wäre bereit, das mal zu testen. Für alle.
So eine lebenslange Studie.
Ja, lebenslang. Ja. Das wird aber ganz schön teuer, diese Studie.
Ja, die wird ja vom Milliardär finanziert.
Und du brauchst auch eine Sample Size. Du brauchst dann irgendwie 1000 oder zumindest mal 100 Leute oder so, denen du dann entsprechend viel Geld gibst.
Ja. Nee, du brauchst eigentlich nur mich.
Und dann ist das Problem, also du musst die auch auswählen. Aber gut, die müssen wir irgendwie repräsentativ auswählen.
Aber was spricht denn jetzt gegen mich?
Gar nichts.
Naja, wenn du halt nicht repräsentativ bist, weil zum Beispiel, und das könnte ja auch auf andere zutreffen, für dich Geld so wichtig ist, dass du unbedingt bei dieser Studie teilnehmen willst.
Moment. Wenn die Aussage ist, Geld macht nicht glücklich.
Ja, dann brauchst du das ja einen,
aber, wissen. Na Moment, aber dann brauchst du doch nur einen, den es glücklich macht, um die These zu widerlegen.
Ja, es kommt auch auf deine These, das Geld macht niemanden glücklich. Oder ist deine These, Geld macht jeden glücklich oder nicht jeden glücklich?
Aber meine These ist, Geld macht Etienne glücklich.
Das kann natürlich sein. Oder ist es halt die Frage, macht das im Mittel glücklich? Also werden die Leute im Mittel oder um wie vieles glücklicher sind sie je nach Geld? Ich glaube, es gibt solche Studien und ich glaube, sie haben halt herausgefunden, dass in diesen ganz niedrigen Besitzbereichen, ne, also unter den Leuten, die sehr wenig haben, führt ein Zuwachs von Geld zu mehr Glück. Quasi geldsorgenlos sein führt dazu, dass die Leute glücklicher sind. Und dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo mehr Geld sehr, sehr wenig an Verbesserung bedeutet. Ich habe da auch schon mal drüber gesprochen.
Ja, der erste Schritt würde mir schon reichen gerade im Moment.
Also, die geldsorgenlos sein?
Ja.
Ja, also ich glaube, das ist es aber auch für die meisten. Dann natürlich gibt es dann Leute, die sagen, für mich gibt es nichts Wichtigeres, als mehr Geld und mehr Geld und mehr Geld zu haben. Und keine Ahnung was, 12 Millionen im Monat zu haben, ist besser als 10 Millionen im Monat zu haben. Gibt es bestimmt auch welche, aber es gibt halt auch eine Menge, die sagen, das würde für mich dann keinen Unterschied mehr machen, weil das Leben sich nicht ändert dadurch.
Ja, es ist ja so bei Profisportlern, wenn die um einen neuen Vertrag verhandeln oder so, wo es ja eher...
Naja, mit seinem 18-Millionen-Vertrag angeblich, ne, pro Jahr.
Ist das so viel?
Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe nur diese Nummer durch den Raum geistern hören.
Aber da geht es ja dann auch eher um eine Wertigkeit innerhalb des Systems sozusagen, ne, als wirklich den Bedarf. Also klar, Bedarf ist ja sowieso schon mal vom Tisch, wenn du so reich bist, aber also, es ist ja schon irgendwie absurd, irgendwie logisch zu argumentieren, warum du für 15 Millionen den Verein wechselst und für 18 Millionen bleibst, weil du dann sagst, na, da stimmt die Wertschätzung offensichtlich nicht. Aber auf der anderen Seite ist es dann halt so ein internes Wertesystem, in dem du dich dann halt einordnest wahrscheinlich. Und deshalb muss es so viel sein.
Ja, und dann
wenn jetzt der Zweitbestverdienende bei Bayern irgendwie 2 Millionen verdienen würde, würde das wahrscheinlich eine andere Diskussion sein.
Ja, zumindest wenn das Leistungsgefüge so ist, wie das in München ist. Wenn du einen Spieler hättest, der quasi der Michael Jordan unter den Fußballern hätte, der beim Wuppertaler SV spielt, dann wäre es natürlich schon was anderes, dass der dann 10 Millionen verdient und der Rest vielleicht nur eine oder der nächsthöhere Verdiener nur eine. So ähnlich ist es doch bei Juve, oder? Mit Cristiano Ronaldo.
Ja.
Kriegt er nicht irgendwie auch 30 oder über 30 Millionen und dann gibt es riesengroße Lücken?
Ja, der kriegt irgendwie das 5- oder 6-fache vom Zweiten oder irgendwie sowas, ja.
Aber
Bestverdiensten in der Mannschaft, irgendwie sowas.
Wobei ich da auch irgendwie gar keine Ahnung habe. Also bei allem, was nicht die Bundesliga-Vereine sind, wundere ich mich sowieso oft, wo das Geld denn herkommt. Und ob es überhaupt da ist, ne? War das nicht so, dass zum Beispiel Manchester United irgendwie auch ganz fett Schulden hat? Eigentlich so ein Club, wo man denkt, die hätten so unglaublich viel auf der Kante. Und haben irgendwie diesen riesen Sponsorendeal gehabt mit Chevrolet, glaube ich, oder so?
Keine Ahnung, ey. Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ey, ich möchte mal kurz
Wir dürfen das nicht vergessen, unser Ziel, ne?
Ruft uns an, 555 reich. Und dann, ich will mal kurz was erzählen. Ich war nämlich, meine Family war, mein Sohn hatte Geburtstag und meine Schwester war zu Besuch und also unangekündigt übrigens, das war ein Überraschungsbesuch. Und die stand dann am Geburtstag so vor der Tür. Und meine Schwester hat ja auch noch ein Kind. Und das ist, und die kommt jetzt so langsam in die Pubertät. Und da fängt es ja dann so an mit Social Media und TikTok und weiß ich nicht was. Und meine Schwester hat gar keinen Plan davon. Also wirklich gar. Die hat mit dem Internet und mit Gaming überhaupt gar keinen Plan. Und dann fing es erstmal so an, dass ich werde dann immer gefragt, ich kriege dann so immer so WhatsApp-Nachrichten, sag mal, was hältst du von diesem Instagram und so. Und ich habe dann mir meine Schwester zur Brust genommen und gesagt so, ja, okay, pass auf, ich wollte ihr ein bisschen was erklären. Der Grund, warum meine Schwester keine Ahnung von diesen Sachen hat, ist allerdings, dass meine Schwester sich 0,0 dafür interessiert. Überhaupt gar nicht. Ihr ganzes Leben noch nicht. Und deshalb... Und auch wenn, sobald ich irgendwas zu diesem Thema erzähle, sehe ich schon, wie diese Augen so langsam im Raum rumschwirren und schon nicht mehr zuhören. Und dann fange ich erstmal an und sage so, ja, also ich finde es wichtig, dass man als Elternteil, wenn man so heranwachsende Kinder dann eben hat, dass man zumindest nicht einfach alles verbietet, weil man es nicht kennt, sondern auch sich eine gewisse Medienkompetenz aneignet und auch weiß, womit beschäftigen sich die Kids heute, was finden die interessant, was finden die cool, damit man das auch gescheit bewerten kann. Und dann eben in seine, keine Ahnung, Erziehung mit einflechten kann. So, und dann habe ich erstmal gemeint, ob sie denn weiß, wer Bibi ist. Und dann meinte meine Schwester erstmal, natürlich kenne ich die Bibi und Tina. Und das meinte sie nicht als Gag oder so, sondern die einzige Bibi, die meine Schwester kennt, ist Bibi Blocksberg. Okay, die hat von Dagi B und Bibi und so hat die noch nie im Leben gehört.
Ich auch nicht. Ich habe auch bei Bibi fiel mir auch gerade nur Bibi und Tina ein und ich weiß nicht mal, was das ist.
Bibis Beauty Palace hast du noch nie gehört?
Diese YouTuberin?
Diese Beauty.
Ja, ja, doch, jetzt wo du es sagst, kommt ganz düster irgendwas.
Okay, aber da bist du schon einen Schritt weiter als meine Schwester.
Okay.
Du hast schon mal davon gehört. Und jedenfalls habe ich dann ihr auf YouTube erstmal so ein paar Bibi-Videos gezeigt. Und dann sind wir so haben wir so ein paar YouTuber, habe ich ihr noch so gezeigt. So, und dann habe ich ihr ein bisschen TikTok gezeigt und Instagram. Und meine Schwester war dann aber so ein bisschen eingeschnappt und hat so quasi, wollte nicht, dass ich sie so da so ahnungslos darstelle. Und dann meinte sie so, ja, ich kenne mich auch aus mit diesem ganzen Nerd-Kram. Ich kenne mich auch aus mit Scott Beam Me Up.
Sehr gut.
Der Satz ist original so gefallen. Sie hat gesagt, ja, Scott Beam Me Up. Ja. As to prove my point. Und ich dachte nur so, wahrscheinlich glaubt sie auch, dass, also abgesehen davon, dass der Satz natürlich nicht Scott Beam Me Up heißt, weiß sie auch nicht, dass der aus Star Trek kommt. Und ich bin wirklich so hin und her gerissen, dass ich nicht so richtig weiß, wie ich da, wie bringst du jemanden, der 0,0 Ahnung hat von so einem Shit, wie bringst du dieser Person, wie weißt du die ein in die, ins Internet?
Und ich glaube, das Problem ist nicht die fehlende Ahnung, sondern das fehlende Interesse. Weil die fehlende Ahnung, die kannst du ja wettmachen, wenn sich jemand dafür halbwegs interessiert. Das ist ja jetzt kein, ne, das ist jetzt nicht Quantenphysik.
Nee, aber ich meine, es ist ja schon, also ich kann ihr schlecht vorwerfen, dass sie sich nicht für Bibi Beauty's Palace interessiert.
Das Nein, aber also zumindest so ein bisschen für das interessiert, was halt unter den Kids so halbwegs angesagt ist. Das meine ich damit als Elternteil. Ja. Dass du so den Hauch einer Ahnung hast. Was ist das denn überhaupt für eine Plattform? Was wird denn da gemacht?
Ja.
Dass du halt weißt, keine Ahnung was, YouTube ist eine Videoplattform zum Beispiel. Oder Instagram ist eine Foto- und Videoplattform. Ich bin selber kein Instagram-Nutzer, aber das wäre so das, wie ich das zusammenfassen würde.
Ja, nur es ist ja auch das hat ja weitreichende Folgen, was das auch mit Kindern und so weiter macht. Es gibt ja
natürlich, klar.
Auch Studien, dass die Depressionen bei jungen Teenagerfrauen zugenommen haben und je mehr sie Social Media auch
konsumieren. Ja, wobei das immer eine Frage von Korrelation und Kausalität ist, ne? Also das ist nicht so ganz leicht rauszufinden.
Mag sein, ich sehe aber durchaus da auch eine Gefahr, wenn du als Mädchen aufwächst. Und ich habe jetzt zum Beispiel TikTok entdeckt. Ich gucke TikTok-Videos und jedes zweite TikTok-Video ist eine wunderschöne Frau in Yoga-Pants, die irgendwie tanzt oder singt oder irgendwas macht. Und wenn du als verunsichertes junges Mädchen irgendwie dir das die ganze Zeit reinballerst und denkst, ich muss auch so aussehen oder so ein Leben haben oder so, das kann schon, glaube ich, krasse Auswirkungen aufs
Ja, aber nicht nur die Mädels, also ich glaube, das trifft ja auf alle jungen Leute zu.
Ja.
Und da geht es ja nicht nur darum, was die an sich selber für Ansprüche stellen, weil sie irgendjemand anderen sehen, der irgendetwas macht oder einen Traum haben, weil sie sagen, ich möchte jetzt so sein wie Montana Black oder so, sondern auch, was die Leute von sich und ihrer Familie zum Teil oder anderen und Freunden an Informationen preisgeben zum Beispiel. Was stellen die von sich selber auf Facebook? Was posten die auf Twitter? Also wenn deine Kinder sind dafür noch vielleicht ein bisschen zu jung, aber mit 12, 13, 14 kann es durchaus passieren, dass dein Kind irgendwas postet, wo dann Holland in Not ist. Gerade bei einem Vater, der ein bisschen in der Öffentlichkeit steht. Ne? Ein blöder Kommentar und die Kacke ist am Dampfen.
Ja, exakt. Also ich finde, das ist generell so ganz Social Media und so ist halt ein...
Ich meine, von uns findest du nichts aus unserer Jugend, was wir nicht irgendwann mal danach, nach der Jugend freigegeben haben quasi. Ne? Wir waren, wenn wir irgendwo auf einer Scheunenparty Sturz besoffen haben, existiert davon in den meisten Fällen kein Video, das irgendjemand irgendwo hochgeladen hat. Aber bei euren Kids wird das halt anders sein. Da sind potenziell bei jeder Scheunenparty 25 Kameraleute.
Hm. Ja, ich möchte dazu einen Podcast empfehlen. Und zwar ist das der Making Sense Podcast von Sam Harris. Kann man sowieso nur empfehlen. Da gibt es in Folge 204, die ist am 18. Mai erschienen, Jonathan Haidt zu Gast. Der wiederum ist gestudierter Professor in New York University School of Business, also einfach nur jetzt bla bla bla, egal, auf jeden Fall ist ein sehr kluger Mann, der finde ich schon in diversen Podcasts aufgetaucht hat, ich höre den immer sehr gerne und die beiden reden unter anderem über Social Media und da reden sie zum Beispiel auch darüber, was es eben bedeutet heutzutage nicht nur Freedom of Speech zu haben, sondern auch Freedom of Reach, also dass im Prinzip jeder eine unfassbare Reichweite haben kann und gerade im Internet ja auch vieles davon ohne gewisse Regeln stattfindet oder im unter dem der Anonymität und so weiter. Und was das eben auch
bedeutet. Oder auch unter Missachtung von Regeln, ne?
Unter Missachtung von Regeln. Und was es eben zum Beispiel bedeutet, wenn man zum Beispiel auf Twitter Diskussionen führt oder auf Facebook und die werden geliked. Also plötzlich führt man öffentliche Debatten, wo auch noch Likes verteilt werden, was natürlich dafür sorgt, dass die Diskussion beeinflusst werden. Und so, egal, ich kann das jetzt gar nicht in aller...
Ja, aber ich verstehe genau, was du meinst.
Und das ist ein hochinteressantes Thema.
Weil dieses Liken kann ja auch irgendwie süchtig machen, ne? Also, dass die Leute dann Dinge deshalb tun, weil sie dafür Likes bekommen. Und die ganz extremen Fälle sind dann zum Beispiel Leute, wie wir quasi auch schon so als Halbthema hatten, die so Sachen machen, wie ihr Äußeres verändern, weil sie hoffen oder denken oder wissen, dass das halt gut ankommt.
Oder umgekehrt gewisse Sachen nicht sagen, weil sie wissen, dass es nicht gut ankommt.
Stimmt, das natürlich auch, klar.
Und das kann ich nur empfehlen, hört es euch mal an. Ist, wie gesagt, der Making Sense Podcast von Sam Harris. Kleine Empfehlung, Folge, was habe ich gesagt? 204.
Wir haben letzten Podcast über Friends gesprochen, ne? Ja. Ich bin jetzt schon wieder bei Staffel 4 angelangt. Ich habe, also die erste Staffel ist ein bisschen zäh, um da reinzukommen, weil du irgendwie auch merkst, dass diese Charaktere sich erst im Laufe der Zeit so zu dem entwickelt haben, wie man sie dann im Ende kennt. Aber das ist fürchterlich. Also nicht fürchterlich im Sinne von schlecht, sondern fürchterlich im Sinne von, du guckst das und das ist so ein Binge-Watchen, ne? Also du guckst, willst eine Folge gucken oder denkst dir, ich mache das jetzt kurz an, leg mich pennen und dann, ehe du dich versiehst, ist es 4 Uhr morgens. Staffel 4 bin ich jetzt.
Leute.
Ich habe, ja, reden wir nicht mehr über Friends?
Doch, reden wir über Friends und dann gib mir ein Zeichen, dann komme ich mit
einem anderen Thema. Du musst mal gucken, Jochen.
Jochen, es wird wirklich Zeit.
Wir haben letztens darüber gesprochen, du hast das ja sogar als deine Serie auserkoren, um sie mit auf die Insel zu nehmen. Ne?
Ich weiß, aber ich gucke gerade so viele andere Sachen, ich komme da gerade nicht
zu. Ja, okay, das stimmt. Das ist natürlich
Aber Friends, finde ich halt, geht immer mal so eine Folge. Das ist halt das Schöne an Friends, dass du halt einfach mal so zwischendurch Friends gucken kannst. Und du hast mich jetzt schon wieder motiviert, Friends zu gucken, einfach nur,
weil du
angefangen hast.
Ich habe das so lange nicht mehr geschaut.
Staffel 3 fängt es an, richtig gut zu werden.
Ich habe es, glaube ich, würde ich auch sagen im Moment. Also jetzt ist gerade Staffel 4 und da ist so das grobe Setting etabliert. Und es macht sehr, sehr viel Spaß, weil es jetzt wirklich in die Richtung der Charaktere geht, wie sie auch so am Ende dann in ihrer Entwicklung sind. Aber ich will nicht sagen überrascht, weil ich kenne die Folgen natürlich schon, aber so diese Erinnerung war dann da doch eine völlig andere. Ich habe gestern Nacht irgendwie in unserer WhatsApp-Gruppe schockiert mitgeteilt, dass ein Charakter, den ich nur in Erinnerung hatte, als quasi vom Alter her so in Richtung Rente gehend, so alt ist in der Serie, also die Schauspielerin ist in der Serie so alt wie ich jetzt. Mhm. Und ich meine, die Serie kam irgendwie von 96 oder so, müsste die dritte Staffel gewesen sein, 96, 97. Entsprechend lange ist es natürlich auch her, dass ich die zum ersten Mal gesehen habe. Und natürlich kommt es einem, wenn man Anfang 20 ist, Anfang Mitte 20 ist, natürlich so vor, wenn man jemanden sieht, der 40 oder 45 ist, dann macht man keine so großen Unterschiede zwischen 45, 50 und 55 oder so. Aber das ist halt irre. Oder auch Tom Selleck, der dort mitspielt, der halt auch quasi so zwischen Jochen und mir im Alter liegt.
Nein.
In den ersten Folgen. Doch,
der ist ja nicht der Love Interest von Monica?
Ja, genau. Der ist ja Richard. Wenn du die Serie das erste Mal guckst, dich halt so ein bisschen wunderst, es gibt da dieses, die Jungs und auch die Mädels in der Serie spielen halt zumindest Charaktere, die unter 30 sind. Und dementsprechend ist jemand, der irgendwie Ende 40 ist, für sie natürlich quasi wie so ein Elternteil, so vom Altersdingen her. Und irgendwann sagen die Jungs dann halt mal, ja, keiner unserer Väter ist so cool wie du. Und das stößt natürlich Richard sauer auf, weil er sich quasi wie einer von den Buddies fühlt, aber sie im Prinzip sagen, sie sehen ihn wie einen Vater an. Mhm. Und damals hat mich das überhaupt nicht angehoben. Natürlich sehen die ihn quasi als Vater an. Der ist ja über 20 Jahre älter, aber heute, wenn ich das gucke und quasi selber näher an Richard bin als an den Friends-Charakteren, denke ich mir, oh verdammt, jetzt kann ich verstehen, warum der so reagiert, wie der reagiert. Also es ist eine sehr, sehr interessante Erfahrung, dass jetzt mit diesem Abstand zur Erstausstrahlung nochmal zu gucken, zumal ich es aber auch seit weit über 10 Jahren nicht mehr gesehen habe. Ich war niemand von denen, die da die ganzen Wiederholungen geschaut hätten oder so.
Ich bin der festen Überzeugung, dass Friends nochmal wiederkommt.
Ja, es sollte irgendwie einen Spielfilm oder so geben, ne? Und die kriegen, die haben sich damals, und das war relativ ungewöhnlich für Schauspieler, die nicht selber die Serie quasi geschrieben haben oder so, einen kleinen Teil der Einnahmen sichern lassen, die im Laufe der Zeit halt über DVDs und TV-Ausstrahlung und so weiter reinkommen. Und ich glaube, ich habe neulich mal irgendwo gelesen, wie viel die pro Jahr damit verdienen. Und es ist ein zweistelliger Millionenbetrag. Einfach nur von den Wiederausstrahlungen von Friends und dem DVD-Verkauf. Käufen und sowas. Das ist komplett irre.
Also es sollte ja für HBO Max, diesen neuen Streaming-Dienst von HBO in Amerika, wurde ja oder sollte ein Special produziert werden, eine Reunion mit den ganzen, mit allen Friends-Leuten.
Habe ich auch
jetzt wegen irgendwie Covid-19 irgendwie verschoben wurde oder so. Ich weiß gar nicht, was da der aktuelle Stand ist, aber das ist noch, erwartet einen noch. Und ich meine, keiner von den Hauptschauspielern, jetzt mal vielleicht Jennifer Aniston ein bisschen ausgenommen, hat so den ganz großen Wurf gemacht. Denen geht es natürlich allen gut und die sind auch hier und da in Serien und so weiter. Aber so, die hatten schon ihren Höhepunkt mit Friends, finde ich. Das kann man schon ganz gut sagen. Und die Filmversuche sind alle, auch Chandler sag ich schon, Matthew Perry hat ja irgendwie danach noch 3 andere Serien versucht oder 4 und die sind alle mehr oder weniger gefloppt. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass es irgendwann nochmal so eine Variante gibt von Friends, wo die dann halt einfach älter sind, so wie Golden Girls, nur mit den Friends-Leuten. Könnte ich mir echt vorstellen, dass das noch kommt. Mark my words, in 10 Jahren oder so kramt ihr diese Podcast ohne richtigen Namenfolge aus und werdet sagen, da hat er es gesagt, während ihr im Fußballstadion sitzt, mit eurer Virtual Reality Brille.
So, überlegt immer, was das bedeutet für so Fans wie Jochen, für dich ja auch, also für uns alle drei, die halt weit weg von ihrem Heimteam, also von ihrem Lieblingsteam wohnen. Oder im Ausland oder so, wo du halt ganz, ganz selten mal die Möglichkeit hast, ohne jetzt irgendwie immer lange Reisen zu unternehmen, mal zu den Spielen zu gehen. Oder halt überhaupt für die Auswärtsspiele. Ja. Leute, das wird was. Ich sag euch.
Leute, pass auf. Ich
virtuelle Tickets.
Wisst
ihr, was wir brauchen? Wir brauchen irgend so einen gammel Viertligaverein oder so, irgendwas, was nicht über die Bundesligarechte abgedeckt ist, mit dem wir sowas testen können. Wo man quasi der virtuelle Fan werden kann von irgendjemandem, wo nicht 4 Milliarden für die Rechte bezahlt werden. Irgend so ein Viert-, Fünft-, Sechstliga-Verein.
Das ist eine gute Idee.
Und da könnte man das ja, also die technische Umsetzung dürfte ja gar nicht, obwohl, naja, gut, das mit dem sich umgucken können im Stadion wird schwer werden, technisch umzusetzen.
Ich habe hier einen Zettel vor mir. Ich war ja jetzt geraume Zeit lang still. Ich war gerade einkaufen kurz und kam nicht so wirklich dazwischen. Ich habe jetzt hier so 4 Punkte, die ich noch loswerden wollte, die ich unterbringen konnte. Also ich hake die mal, also ich lese die mal vor, dann könnt ihr ja die Reihenfolge bestimmen, wann wir wo darüber reden. Also am Anfang wollte ich, als Eddie gesagt hat, ich möchte gerne irgendwie cool sein oder fit sein, aber dafür nicht unbedingt was tun. Das war doch so ganz am Anfang der Folge. Da hatte ich ein ähnliches Erlebnis. Ich war nämlich hier in Nordfriesland am Strand und da habe ich Kitesurfer gesehen in Lüttmosil. Ja, das ist ein schöner Strandabschnitt, wo die ganzen Kitesurfer in dem Wind wehen. Und da habe ich mich da hingesetzt und gesagt, geil, das will ich auch. Genau das war das Erlebnis vom Anfang der Podcast-Folge. Das wollte ich euch noch mitteilen, dass ich gerne Kitesurfer sein möchte. Okay, dann Punkt 2 war, da ging es um die Mediennutzung. Da wollte ich sagen, meine Tochter ist endlich auf Videospielen drauf. Die ist 5 und ich habe ihr Zelda auf der Switch gezeigt. Und die
ja, aber du hast gesagt, deine Frau findet das nicht gut.
Nee, weil die eben kein Verständnis die versteht das halt nicht so richtig. Aber meine Tochter und ich, wir verstehen.
Das versteht sie nicht, dass man davon fasziniert ist.
Dass das Spaß machen kann wahrscheinlich. Nee, ich glaube, sie hat so ein bisschen, das hat negativen Einfluss auf die Seele des Kindes. Keine Ahnung, ich kläre das noch mit ihr auf alle Fälle.
Ja, aber das ist der Unterschied. Also, wenn sie es nicht versteht, ist ja eine Sache. Aber wenn sie sagt, ich will nicht, dass mein Kind spielt oder
viel
spielt,
ist ja was anderes. So hat sie es nicht gesagt. Auf alle Fälle ist es schön zu sehen, wenn die Tochter da steht und sagt, wir müssen doch das Schwert finden, Papa. Das ist großartig. Und dann habe ich hier noch einen Punkt, Eddie, der geht an dich.
Das macht doch Spaß, oder nicht?
Ja, es macht super Spaß.
Das ist doch 1000-mal besser, als wenn du irgendwas machst, was du langweilig findest, was aber deine Tochter toll findet.
Ich habe Zelda Breath of the Wild vor 2 Wochen durchgespielt.
Geil.
Und ich habe ungefähr 3 Jahre dran gesessen. Boah. Das ist ein unfassbar großes Spiel. Also ich habe natürlich jetzt nicht jeden Tag 5 Stunden gespielt, sondern auch immer mal Pausen gemacht, aber es ist ein unfassbar großes Spiel. Mhm.
Wir spielen gerade Link's Awakening und das findet die so super. Die,
ach so, Link's Awakening.
Ja, ja, das, okay, das, die, das macht wirklich, das ist wirklich schön. So, das wollte ich noch sagen und dann wollte ich noch sagen, Eddie, kannst du in Hamburg heute noch einen Kühlschrank für mich abholen?
Bist du bescheuert?
Bist du ein Freund? Ich habe jetzt bei eBay eben noch einen Kühlschrank gekauft, weil der so günstig war. Der muss aber heute abgeholt werden, deshalb würde ich...
Und das hast du gemacht, ohne jemanden, ohne den abholen zu wollen und ohne jemanden zu haben, der den abholt.
Ich vertraue in die Freundschaft.
Ey, apropos, ich habe zum ersten Mal was bei eBay Kleinanzeigen rausgeballert. Und das war sehr spannend, weil ich habe mir neue DVD-Regale besorgt und die alten mussten raus. Und es waren dann so...
was letzte Preis?
Ja, genau. Es waren so, es waren 15 Benno, ich glaube, die heißen jetzt Knetby, Regale. Und habe eine bei eBay Kleinanzeigen eine Anzeige eben auch ausgegeben. Und dann kamen erstmal immer so Anfragen, kann ich auch nur eins oder zwei haben? Und dann haben die die so nacheinander geholt. Und dann hatte ich noch so 10 übrig. Und dann hat sich eine Dame gemeldet, Svetlana. Und da würde mich jetzt mal eure Meinung interessieren, ob ich da richtig oder falsch gehandelt habe.
Ja.
Svetlana meinte so, ich komme und hole die 10 Regale ab.
Okay.
Wann passt's? Und dann habe ich gemeint, ja.
Habt ihr euch schon auf den Preis geeinigt?
Nee, ich habe die verschenkt, umsonst.
Ach so, verschenkt, ja. Wow.
Und ja, ich wollte die einfach loswerden. Ich wollte da jetzt nicht, ob ich jetzt noch 20 Euro für kriege oder nicht, war mir wurscht. Ich wollte die einfach
ja, aber das ist auch cool.
So schnell wie möglich loswerden, weil die ja beim Jochen in der Wohnung standen.
What? Ich hoffe, du hast die richtigen Regale rausgegeben.
Ich habe generell ein paar Sachen von dir verschenkt, aber dazu später mehr.
Okay.
Generell habe ich Sachen hier aus der Wohnung vom Jochen verschenkt, die mir einfach nicht gefallen haben. Was ist zum Beispiel mit diesem blauen Bild über der Heizung? Was soll das sein?
Was? Weißt du, das ist ein Original Firefox von Formentera. Die Leute, die den kennen, es ist ein Berliner Künstler, der auf Formentera in La Mola am Markt immer malt. Der ist über 70 und Leute, googelt mal Firefox.
So. Okay. Dann kriegt ihr vermutlich einen Browser angeboten, aber ist egal. Jedenfalls meinte dann Svetlana, alles klar, morgen 16.30 Uhr oder so komme ich das holen. Woraufhin meine Tagesplanung natürlich davon auch betroffen war, weil man dann irgendwie nicht mit den Kids irgendwo hingehen konnte oder was machen konnte. Und jedenfalls war ich natürlich dann um 16.30 Uhr zu Hause. Also ich war natürlich schon früher zu Hause und irgendwie um 16 Uhr schreibt sie mir über eBay Kleinanzeigen, ja, wird heute doch nichts.
Okay, kenn ich, typisch.
Anderes, die typisch. Was mich halt schon echt genervt hat, weil auch noch zwei, drei andere Anfragen da waren für die Regale, die zwar nach ihr kamen, aber wo ich dann gesagt habe, ja, sorry, hat jetzt schon jemand anderes zuerst sich gemeldet. Und dann sitzt du da zu Hause, hast den ganzen Tag so umgestellt, dass sie die dummen Regale abholt. Und dann kommt sie nicht. Sie hat sich zwar dafür entschuldigt, aber es hat mich halt trotzdem genervt. Und dann habe ich dem, der sich als zweites gemeldet hat, geschrieben und habe gesagt, hier, pass auf, die Regale sind doch noch da. Der hat sich mega gefreut und hat gesagt, alles klar, ich komme sie sofort holen. Hat sie sofort geholt. Kaum war er weg, schreibt Svetlana.
Ich kann jetzt doch.
Sie könnte morgen kommen. Es tut ihr schrecklich leid. Und sie hat es so dann so, ja, mein Mann, der das Auto hat, der konnte nicht, aber der ist jetzt in Hamburg und der könnte dann, der ist morgen in Hamburg und der könnte, da ist auch in der Nähe und könnte dann kommen. Es tut ihr wirklich leid, ob sie morgen holen kann.
Wie bist du mit ihr verblieben denn?
Und dann habe ich gesagt, sorry Svetlana, jetzt hat, weil du nicht gekommen bist, habe ich sie jetzt jemand anderem gegeben.
Und dann kam die richtige Svetlana zum Vorschein.
Svetlana kam trotzdem. Nein, aber sie hat dann nicht mehr drauf geantwortet. Auf meine letzte Nachricht.
Aber wie war die denn verblieben, als sie abgesagt hat? Weil dann würde ich halt sagen, das ist jetzt natürlich sehr doof für mich, weil ich ja schon geplant hatte. Du, es haben noch mehr Leute angefragt, dann gebe ich es einem von denen oder sowas.
Ja. Ehrlich gesagt hat meine Frau die Kommunikation übernommen und ich weiß nicht genau, was sie gesagt hat. Ja. Ich glaube, sie hat auch so sinngemäß gesagt, ja, jetzt dann würden wir jetzt erstmal, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, es war schon fair und transparent, aber es war natürlich, Svetlana hat einem irgendwo leid getan, auf der anderen Seite auch selber schuld, wenn man nicht zum Tag oder zum Zeitpunkt, oder?
Also absolut. Das ist, du kriegst also, etwas geschenkt, jemand anderes nimmt sich die Zeit, dafür da zu sein.
Also was bei eBay, was bei eBay abgeht, auch wenn man verschenkt, das habe ich auch, die Erfahrung habe ich auch gemacht.
Aber wie gesagt, für mich käme das halt nur darauf an, was, wie ihr verblieben seid. Ne? Wenn sie jetzt den Eindruck hatte, als würden die Dinger, wären die Dinger trotzdem noch für sie da, dann wäre das halt ein bisschen unglücklich gelaufen. Wenn du halt sagst, du hast den Termin verpasst, ja gut, dann gebe ich es dem nächstbesten, dann finde ich es jetzt nicht so wild.
Ich glaube, so war das auch. Und sie, es war halt, mir hat es leid gemacht, weil ich glaube ihr schon ihre Story, weshalb sie.
Ja, ist ja auch okay, aber das ändert ja erstmal nichts.
Aber ich hatte halt das Problem, dass ich die Dinger so schnell wie möglich loswerden wollte, aus Gründen. Und
gutes Benehmen bei eBay ist selten. Und deshalb, Eddie, hoffe ich inständig.
Kleinanzeigen, ich glaube, da muss man echt nur
unterschreiben. Ich schicke dir gleich die Adresse, wo du den Kühlschrank abholst, weil ich habe ja schon gesagt, du kommst zwischen 17 und 19 Uhr vorbei.
Für, wofür ist der? Ist der für dein Häuschen oben in Husum oder was?
Genau.
Und da holst du dir einen, warum guckst du da nicht da oben? Warum?
Da gab es keinen für die Preisleistung.
Ist das Ding, also ist das bei Kühlschränken nicht mittlerweile so, dass wenn du irgendwas alt und umsonst nimmst, dass du spätestens nach 2 Jahren das Ganze wieder an Stromkosten bezahlt hast, was du ansonsten für einen günstigen, neuen und aktuell stromsparenden ausgibst oder geben würdest?
So genau habe ich das also jetzt noch nicht durchrechnet. Das war bei uns
die Überlegung. Wir haben halt auch einen neuen Kühlschrank gebraucht für die Wohnung. Oder eine Waschmaschine war es. Und ich habe halt so eine alte Miele-Waschmaschine gehabt oder so. Wo Carla dann sagte so, ich meine, ist alles schön und gut, dass die noch funktioniert. Nur kostet die uns vermutlich in den nächsten so und so vielen Jahren so viel Strom, dass wir lieber jetzt eine neue kaufen, die halt super mega energieeffizient ist. Als dass wir jetzt ein bisschen Geld sparen und dann innerhalb von ein paar Jahren das wieder an Stromkosten rausgegeben haben.
Du bist ja ein Fuchs. So denke ich nicht. Also, aber es kommt immer darauf an, wie alt ist der Kühlschrank? Und der ist jetzt irgendwie 3 Jahre alt. Jetzt denke ich nicht, dass das, wenn er jetzt 30 wäre, würde ich sagen, okay, besser Finger weglassen.
Ich habe halt gedacht, wenn man, also Kühlschränke sind ja nun mal mega beliebt, dass man jetzt nicht umsonst einen 3 Jahre alten Kühlschrank bekommt, sondern eher, dass dann so ein 15 Jahre alter aus irgendeinem so einem Hobbykeller oder so.
Ey, ich habe übrigens, habe ich euch gar nicht erzählt, weil ich es für mich eigentlich schon abgelehnt habe. Die Ironie der Anfrage ist eigentlich lustig, denn wir haben eine Anfrage gekriegt.
Wer ist wir?
Wir als Podcast ohne richtigen Namen.
Okay, hätte ja Beans sein können.
Und zwar, ich finde gerade die Mail nicht. Wo habe ich die denn? Vom Rhetorik-Podcast.
Oh, what?
Und oh. Der heißt der Argumentier-Rhetorik-Podcast. Und die sind super penetrant und nervig und die haben eine Mail geschrieben.
Die hören uns, ne? Das weißt du, wenn du.
Ja, aber ich muss es denen halt auch dann vielleicht über diesen Weg dann mal sagen. Ich weiß auch nicht, ob die uns hören oder ob die uns einfach nur gescreent haben, weil es gibt eigentlich null Gemeinsamkeiten zwischen unseren beiden Podcasts. Und die wollen einfach nur, die haben gemeint, ja, und dann laden wir einen von euch bei uns in Podcast ein und ihr einen von uns bei euch in Podcast ein. Und dann erweitern wir so beide unsere Zielgruppen. Und ich habe nur so gedacht, nee, aber wir wollen euch ja gar nicht interviewen. aber die haben die Mail, haben die so geschrieben, es nervt mich, dass ich die jetzt nicht finde, dass ich gedacht habe, fuck, das ist aber wirklich gut formuliert und ich wusste nicht. Das ist
ja der Rhetorik-Podcast, wenn ja, ich wissen, wie man eine Mail schreibt, wer dann?
Und die haben die wirklich so, und dann habe ich da mal so recherchiert und geguckt, der Rhetorik Argumentativ-Podcast, und da lernt man halt, wie man mit seiner Rhetorik das erreicht, was man gerne möchte. Und die haben das dann halt so formuliert, dass ich
wirklich. Dann dürfen wir eigentlich nicht klein beigeben.
Ich habe mich noch nicht getraut, den abzusagen deswegen, weil das so formuliert war, so nach dem Motto, ja, und dann kommt ihr zu uns und beide sind Win-Win und irgendwie, und ich habe nur gedacht so, das ist doch eine manipulative E-Mail, die ihr gerade hier schreibt, aber ja gut, dann komme ich halt in euren Podcast oder so. Also es war ganz komisch und dann haben die nochmal geschrieben. Also scheint auch sowas wie Erfolg durch Penetranz sozusagen ein Thema zu sein. Wisst ihr, wenn man oft genug fragt.
Ah, ja.
Was ist das denn für ein Podcast? Rhetorik, also sprechen die besonders gut?
Vielleicht haben die jetzt schon das erreicht, was sie wollten. Sie haben eine Mail geschrieben, mit der ihr
Podcast... Oh, das müssen wir rausschneiden.
Was denn?
Das müssen wir alles rausschneiden, was wir dir erzählt haben. Genau das hätten sie ja dann erreicht.
Stimmt.
Vielleicht das machen sie einen Test.
Sie müssen diesen Stance haben, wir verhandeln nicht mit Terroristen. Genau. Nee, warte. Und wir können ja nicht deren Message propagieren und sagen, wir kooperieren nicht mit denen.
Richtig.
Also... Das, oder wir müssen es beepen. Jedes einzelne Mal, wenn wir Rhetorik-Podcast sagen, wenn er überhaupt so heißt. Der heißt, ich meine, der heißt Argumentativ-Rhetorik-Podcast. Aber ich frage
mich. Wobei du mich jetzt ein bisschen neugierig gemacht hast.
Ich frage mich,
vielleicht hier, so ein Anti-Gewalt-Podcast?
Argumentorik heißt der.
Mhm. Okay.
Und hier ist die, soll ich mal vorlesen?
Ja, mach mal.
Hallo Etienne, sicher hast auch du Lust, deine Podcast-Reichweite zu steigern. Sehr gut. Wir auch. Unser Podcast Menschen überzeugen ist konstant in den Top 10 der Apple Podcasts, Karrierecharts und hat viele tausende treue Zuhörer. Um die gegenseitige Reichweite zu steigern, schlagen wir ein gegenseitiges Online-Interview über Zoom vor. Kurz und knackig, jeweils 20 bis 30 Minuten für jeden Podcast.
Ja, deine Mutter benutzt Zoom.
Ob mit oder ohne Video für YouTube, entscheidest natürlich du. Wie klingt dieser Vorschlag? Wir freuen uns auf deine Rückmeldung. Also ihr merkt
innerhalb von einer Stunde.
Genau. Und dann kam zum zweiten Mal die Mail und das war auch, ich sehe gerade, das war einfach nur Copy-Paste.
Ach so, nicht mal so ein passiv-aggressives, du hattest möglicherweise noch keine Zeit, uns zu antworten. Oder so?
Nee, stimmt gar nicht. Hier steht, hallo Etienne, ich wollte noch einmal kurz nachfragen, ob du meine Mail unten erhalten hast und ob Interesse besteht. Und tatsächlich, ich muss sagen, durch die Art und Weise, wie sie das geschrieben haben, wusste ich nicht, wie ich absagen soll, weil ich mich nicht getraut habe, zu sagen, also ehrlich gesagt sehe ich keine Schnittmengen und finde es auch gar nicht interessant. Dabei ist es doch, kann man doch einfach so sagen. Aber dadurch, dass die Eingangsfrage schon sicher hast auch du Lust, deine Podcast-Reichweite zu steigern. Mein erster Gedanke, ja klar, habe ich da Lust. Wir auch, ja cool, haben wir ja,
schon. Genau wie diese Spam-E-Mails sonst auch funktionieren. Sicher möchten auch Sie einen größeren Penis haben. Ja, Moment, mal kurz weiterlesen. Als größerer Penis.ru, klar, Kreditkartendaten eingeben, klingt vernünftig.
Was soll schon schief gehen? Ja, aber ich hoffe, es ist in eurem Sinne, dass ich jetzt auch über den offiziellen Weg abgesagt habe.
Ja.
Oder würdet ihr, also ich meine, ansonsten, ich will es euch ja nicht vorschreiben. Ich kann ja mal ganz kurz vorlesen. An der Stelle ist das ja dann auch Werbung für die Kollegen. Insofern ist das ja auch gar nicht so böse. Überzeugen ist kein Zufall, sondern eine erlernbare Kunst. In Vlad Jatschenkos Podcast Menschen überzeugen lernst du die effektivsten Überzeugungstechniken für deinen Beruf und Alltag.
Wie? Vlad Jatschenko?
Der berühmte Vlad Jatschenko.
Deine Körpersprache ist ein Symptom.
Gedanken Körpersprache im Podcast.
Thorsten Havener.
Also wir wollen uns ja nicht gegenseitig überzeugen, sondern wir wollen ja die Leute gegenüber überzeugen, denen wir unsere neuen Marktideen aufs Auge drücken. Von daher halte ich das schon für sinnvoll. Also um die VR-Geschichte an den Mann zu bringen, wären diese Fähigkeiten Themen, nicht schlecht.
Ne? Ich finde die Themen auch nicht so uninteressant. Wie funktioniert Storytelling? Kriegt auch sehr gute Bewertungen. Also was soll ich doch zusagen oder was? Wir interviewen die, das Ding. Also ich
jetzt mach, haben wir nicht nur, haben wir in dieser Folge schon Werbung für diesen Podcast gemacht. Jetzt möchtest du ihnen auch noch zusagen für ihren Erpressungsversuch.
Ja, aber ich, alles für die Reichweite, Georg.
Ja, aber wie kommst du denn darauf, dass das uns irgendwie eine relevante Reichweite bringt oder dass dieser Deal ausgeglichen ist?
Naja,
ich würde jetzt sagen,
die haben schon Erfolg.
Auf, Leute, ich habe hier eine Kooperationsidee für den Joe Rogan Podcast. Profitieren wir beide von. Vielleicht hören einige von unseren Usern jetzt den Joe Rogan Podcast.
Das habe ich schon gemacht. Das habe ich doch schon gemacht.
Hast du schon?
Das habe ich wirklich schon gesagt. Wir haben nicht geantwortet.
Also wenn die Jungs so.
Habe ich doch erzählt, dass ich den angeschrieben habe, oder?
Echt? Nee, ich glaube nicht.
Doch, ich habe vor, das war letztes Jahr oder vor ungefähr über einem Jahr. Da wusste ich ja, dass ich nach L.A. zur E3 fliege. Das kann man kaum erzählen, weil es so peinlich ist. Und da habe ich den Joe Rogan Podcast angeschrieben und gesagt, ob sie nicht Lust hätten, mich in ihre Sendung einzuladen.
Was?
Ach, dich in die Sendung einzuladen? Ich dachte, für einen Interviewtermin. Weil das hätte ich ja noch
verstehen können. Ganz unbescheiden. Ich habe die ganz unbescheiden.
Kam eine Antwort?
Nee, die haben halt auf der Webseite von Joe Rogan, gibt es ein Formular, wo man sozusagen nicht sich einladen kann, aber wo man, wie heißt denn das? Ja,
aber ich meine jetzt, du hast doch nicht ernsthaft gedacht, dass du interessant genug bist als Gast für Joe Rogan.
Hey, natürlich ist er das.
Warum?
Absolut.
Warum sagst du das so böse? Was ist?
Der kann Gitarre spielen.
Hast du Drogen genommen?
Nein, aber die Idee war natürlich, wie oft hat er denn einen Deutschen da sitzen, der ihm ein bisschen was über Deutschland erzählen kann?
Nie.
Ja, aber gibt es auch einen Grund für, vermutlich.
Aber ist doch interessant, irgendwie zu sagen, hier, pass mal auf, Ich bin ein Medienstar aus Deutschland.
Ein Top-Influencer.
Ich bin abgesehen davon auch ein bekannter Musiker aus Deutschland. Joe, invite me in your.
Sag mal, du, das Erste, was du brauchst, ist mal ein Stimmgerät für deine Gitarre. Kannst du das nicht bei eBay Kleinanzeigen irgendwie tauschen?
Erstmal den Kühlschrank abholen.
Also ihr findet, das ist eine dumme Idee. Ich finde nicht,
dass das eine dumme Idee ist, aber dass die natürlich nicht von Erfolg gekrönt ist, ist für mich ziemlich verständlich.
Aber auch so viele Leute, Eddie. Der hat auch immer Interesse an unterschiedlichsten Themen. Und ich habe ihm angeboten, ich kann dir mal erzählen, wie das so hier, was hier so in Deutschland passiert.
Aber wie viele Amerikaner interessiert das denn?
Weiß man nicht. Erstmal muss es ja nur Joe Rogan interessieren.
Ja,
ich habe sogar in die Mail geschrieben, weil der ist ja so Kampfsport. Der macht ja, ist ja UFC-Kommentator. Und ich habe ihm sogar geschrieben, dass ich
Judo gemacht habe. Ich schaue gerne Kampfsport.
Ich habe geschrieben, dass ich Judo gemacht habe.
Alter. Nein. Das hast du wirklich. Oh Gott.
Hi Joe, ich bin's, Etienne. Ich habe früher Judo gemacht. Lädst du mich zu dir ein?
Wahrscheinlich hat er gerade die Einladungsmail geschrieben und dann die Zeilen gesehen, wo du geschrieben hast, ich mache auch Judo. Dann hat es wieder gelöscht.
Ich schwör's. Es ist alles. Dann muss doch TKKG die Serie für dich gewesen sein, oder? Weil Tarzan hat ja einen braunen Gurt im Judo.
Aber Eddie, merkst du jetzt, dass wir dann doch in die Kooperation mit diesem anderen Podcast gehen sollten? Weil hätten wir uns vorher fortgebildet, wärst du jetzt bei Joe Rogan in der Sendung. Wie kommst du
auf die Idee, dass das dann erfolgreich gewesen wäre?
Könnte vielleicht.
Dann sollen die den Beweis erbringen. Wenn die es schaffen, zu Joe Rogan eingeladen zu werden.
Oder kann es vielleicht so sein, dass die Joe Rogan angeschrieben haben und Joe Rogan hat die angeschrieben und sagt, ey, ich kenne einen aus Deutschland. Hat
auf Deutsch uns angeschrieben.
Und Joe Rogan hat die angeschrieben und gesagt, ey, hier hat sich einer beworben, der braucht mal Nachhilfe von euch und die haben uns dann angeschrieben.
Warum würden sie dann Joe Rogan nicht erwähnen?
Das weiß ich auch nicht. Die sind ja mit allen Wassern gewaschen. Also,
ja, aber wäre es nicht, also das wäre doch das Erste, was ich machen würde, wenn ich weiß, dass derjenige, den ich anschreibe, Joe Rogan verehrt.
Wisst ihr, dass ich auch mal einen Star einen Brief geschrieben habe? Aber handschriftlich noch, da gab es noch kein Internet. Da war ich 12 und da habe ich schon mal erzählt, ne? Wolfgang Niedecken und Bapp einen Fanbrief geschrieben.
Oh Gott, ist das und hast ein Autogramm bekommen? Warum denn Bapp?
Weil ich früher Bapp-Fan war. Ich hatte alle Bapp-Platten.
Oh mein Gott.
Für Utze Bapp. Schnigge, Affje Taut, von heißt drinnen nach Drusse.
Eine Kölner Band.
Ja, eine Kölner. Ich wusste gar nicht, dass es diese Köln-Düsseldorf-Fehde damals so gab, als ich so klein war.
Ach so.
Und da habe ich die Geschichte nochmal geschrieben, erzählt hier. Da habe ich nämlich mal Soko geguckt. Das gab mir beim ZDF so Soko. Und ja, da gab es eine Folge, wo Rocks, so eine Rockband, total auf Drogen und Kokain waren, damit sie besser singen, oder sie wurden irgendwie von Dealer erpresst, keine Ahnung. Und da habe ich mir voll die Sorgen gemacht, dass das auch die ganzen deutschen Bands betreffen würde. Und habe dann geschrieben, nehmt ihr auch Drogen?
Na, oh Gott.
Ey, ich war 12. Auf alle Fälle habe ich einen handgeschriebenen Brief zurückbekommen.
Geil.
Den habe ich leider nicht mehr. Ich hatte ihn jahrelang.
Oh Gott, ernsthaft?
Das war cool. Und zwar von der Freundin von Wolfgang Niedecken damals, meine ich. Doch. Und die hat gesagt, der Wolfgang ist im Moment auf Tour, aber ich soll schöne Grüße ausrichten und hoffentlich reicht auch ein Brief von mir. So und so.
Das ist aber super
nett. Mit einer Autogrammkarte. Ja, handgeschrieben, wirklich mit handgeschrieben.
Das hast du nicht
mehr? Das war irgendwie Anfang der 80er. Ach Gott, das ist 40 Jahre her. Leute.
Aber das ist doch cool.
Das finde ich auch
mega. Das war richtig also, cool.
Ich bin kein Fan von Bapp, aber dass solche Aktionen sind super, ja,
finde ich. Fand ich auch super.
Ich habe nur früher immer, wenn die Hitparade lief, dann haben sie immer die Autogrammadressen eingeblendet.
Das stimmt. Und
deswegen hatte ich eine Autogrammkarte von Peter Schilling.
Wow.
Weil ich Peter Schilling ganz toll fand und habe dann mit frankiertem Rückumschlag die komische Postfachadresse, die sie einem dann nennen, halt angeschrieben. Und ein Autogramm von Peter Schilling zurückbekommen, dass mein Klassenkamerad Markus Gietenbruch meinte, mit Kugelschreiber bemalen zu müssen, weil er das lustig fand.
Wissen unsere.
Überflüssig zu erwähnen, dass ich heute nicht mehr mit ihm befreundet bin. Was für ein Arschloch, oder?
Das ist wirklich ein Arschloch.
So eine Autogrammkarte zu beschmieren.
Das ist einfach nur mies und Missgunst. Ja, ich habe ein Autogramm gehabt, aber das habe ich leider verschlammt tatsächlich.
Sehr von wem?
Von Otto Walkes.
Mit Otti Fant.
Boah, geil. Mit Otti
Fant. hatte ich auf so einem Pappteller, aber das hat auch über die Jahre hinweg mit so einem Kugelschreiber auf so einem Pappteller. Habe ich aber nicht, also hat mir mein Vater oder Opa oder so irgendwie besorgt. Leider habe ich das nicht mehr. Aber was ich noch habe, ist tatsächlich, und das ist kein Scheiß, ein Originalautogramm von Steven Spielberg. Ist allerdings an meine Oma gewidmet, aber die hat es mir geschenkt.
Und, wegen Schindlers Liste, oder was?
Ja, genau, wegen Schindlers Liste. Die ist ja eine sogenannte Schindlerjüdin und war bei den nicht bei den Dreharbeiten dabei, aber am Ende von Schindlers Liste legen ja die ganzen über lebenden Geretteten von Oskar Schindler einen Stein auf sein Grab. Und da wurde meine Oma auch zu eingeladen, hat dort also auch einen Stein auf sein Grab gelegt. Und die haben halt auch alle ein kurzes Meet and Greet oder keine Ahnung, nicht Meet and Greet, aber die haben halt auch sich kurz mit Steven Spielberg getroffen und auch, glaube ich, von ihren Erfahrungen und so weiter erzählt. Und mein Opa kommt ja auch in dem Buch, auf dem Schindlers Liste der Film basiert, wird meinem Opa auch erwähnt tatsächlich. Aber egal, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Und da am Set hat meine Oma sich ein Autogramm geholt von Steven Spielberg, das habe ich immer noch.
Ich habe auch ein Autogramm von einem Georg Zahl. Habe ich immer noch. Von Giga.
Handsigniert.
So handsigniert von meinem besten Kollegen. Liebe Grüße, Georg
Zahl. Was steht da für eine Widmung drauf? Habe ich da eine lustige Widmung geschrieben? Ja,
hast du.
Was denn?
Ja, die Widmung war für meinen besten oder liebster Kollege, ich weiß gar nicht, eins von beiden, für meinen liebsten Kollegen, gezeichnet Georg Zahl. In einem grauen Edding. Habe ich noch in meinem Arbeitszimmer rumliegen.
Ich habe ein Autogramm noch gehabt, alle möglichen Autogramme von so der Anfang 80er Jahre Borussia Mönchengladbach-Mannschaft.
Oh.
Und ich das war vor allen Dingen so ein Notizheftchen, in dem die gesammelt waren. Die waren noch nicht von mir gesammelt, sondern ich überlege gerade, von wem das war. Es muss, glaube ich, einer meiner Nachbarn gewesen sein und ich habe keine Ahnung, warum der die mir geschenkt hat. Aber er hat mir sein Autogrammheftchen geschenkt, mit dem er offensichtlich dann in der Kurve, also im Bökelberg, also Kurve gab es ja nicht da so richtig, ne, es waren einfach nur so Tribünen, aber im Stadion gestanden hat und sich über, ich weiß nicht wie lange, immer wieder Autogramme von den Spielern geholt hat und das hat er mir geschenkt. Warum macht man das?
Nicht schlecht, ja, ich keine Ahnung, aber...
Und da müssen die HSV-Fans mir mal auf die Sprünge helfen, hatte ich irgendwie auch wiederum keine Ahnung, warum und woher, aber ich hatte irgendwie so ein hellblaues HSV-Trikot. Und ich glaube, es stand in der Mitte groß HSV drauf und der Ausrüster war definitiv nicht Adidas oder Puma, sondern irgend so ein No-Name-Ding, Trigema oder Erima oder irgendwie sowas in der Art. Und jahrelang habe ich gedacht, dass das halt irgend so ein Fake-Ding ist, zumal halt in der Mitte auf der Brust HSV stand. Aber ich glaube, das war tatsächlich ein Original-Ausweichtrikot. In irgendeiner Kindergröße halt. Und das ist vermutlich der Grund, warum ich es bekommen habe, dass es irgendwie anderes aussortiert hat und es mir gepasst hat. Und dann habe ich das gehabt. Ich habe jahrelang gedacht, das wäre irgend so ein Fake-Trikot gewesen. Aber ich meine, und jetzt habe ich gerade bei Google versucht, das zu finden, ich meine, das gab es tatsächlich irgendwann, so Ende der 70er oder so. Ja, ich sehe gerade eins. Ich habe gerade gesucht, HSV-Trikot, hellblau, 70er Jahre. Und das gibt es tatsächlich. Und ich glaube, mal kurz gucken, was der Ausrüster ist. Kann ich gerade nicht erkennen. Ich glaube, es ist Erima. Das hatte ich. Vielleicht finde ich irgendwo noch ein Foto. Ich muss mal meine Mutter fragen, ob sie noch irgendwie ein Fotoalbum hat, wo ich dieses von mir als ich weiß nicht, wie das bei euch ist, so wie viel Geld es in der Familie gab. Bei uns gab es nicht so Unmengen. Und das heißt, bei vielen Produkten hatte ich nicht das Original gehabt, sondern die Variante, wo Mama meinte, das ist doch dasselbe. Und das habe ich jahrelang bei diesem HSV-Trikot geblieben. Seid ihr noch da?
Ja.
Ja. Spannend, also halb, ehrlich gesagt. Es geht so. Ja,
doch. Alter, 70er Jahre HSV-Trikots sind spannend. Das ist von 1977 scheinbar.
Ich hatte einen Eishockeyschläger unterschrieben von der gesamten Eishockeymannschaft der Eintracht damals. Die gibt es ja nicht mehr. Also die Eintracht hat ja die Eishockeyabteilung dann irgendwann geschlossen und daraus ist ja dann sind die Frankfurter Löwen geworden. Und meine Mutter hat den weggeschmissen.
What?
Warum?
ein Eishockeyschläger mit der gesamten Eintracht-Mannschaft drauf unterschrieben. Das wäre bestimmt dem einen oder anderen Eishockey-Fan ein bisschen was wert gewesen. Mhm. Habe ich nicht mehr. Damals noch mit Captain Roger Nicholas. Naja, gut, weiß kein Mensch mehr. Leute, wir müssen mal jetzt, glaube ich, zum Quiz kommen. Es sei denn, Jochen macht es so schnell wie das letzte Mal.
Ja, aber kriege ich nicht automatisch jetzt schon den Punkt? Müssen wir noch Fragen stellen? Okay, Achtung, hier kommt der Bumper.
Also ich hoffe mal, dass es dieses Mal nicht so schnell geht wie beim letzten Mal. Wofür? Bitte?
So lange wie googeln halt dauert.
Wofür drohten dem Spanier Gabriel Granados im Jahr 1972 384.912 Jahre Haft?
Eddie, möchtest du lösen?
Ich möchte lösen.
Okay.
Ich möchte fragen erstmal, handelte es sich dabei um eine Straftat?
Ja.
Sehr gut.
Hat er jemanden schwer verletzt?
Nein.
Kannst du, ich weiß, nicht die ganze Frage. Ich habe das Datum nicht ganz. 1700 noch irgendwas? Oder waren 18?
Nein. Etienne?
Was? Das ist doch keine Frage gewesen.
Doch, 1700 oder so? Nein.
Oh. Also es war eine Straftat. Die Straftat wurde auch von diesem Granados ausgeübt.
Ja.
Diese Straftat ist natürlich eine sehr drakonische Strafe. Das heißt,
findest du 384.912 Jahre?
Um auf dieses Strafmaß zu kommen, handelt es sich wahrscheinlich um eine akkumulierte Form der Straftat. Also zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel.
Ich habe schon Ja gesagt, aber ja.
Ja gut, muss ich es nicht länger ausführen. Das heißt,
es war nicht eine Strafe, wo man gesagt hat, dafür kommst du 384.000, sondern aufaddiert.
Hat es etwas mit Diebstahl zu tun?
Ja.
Geht es bei diesem Diebstahl um Objekte, die gestohlen wurden?
Ja. Ja. Ich bin gespannt, was die Alternative gewesen wäre, aber.
Ich finde, Eddie klingt sehr, sehr motiviert auch.
So. Ja, hat er Geld gestohlen?
Nein. Okay. Nicht vornehmlich, sagen wir es so.
Er hat Schmuck. Also
ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn jemand, sagen wir mal, 1000 Kartons irgendwo aus irgendwelchen Häusern klauen würde und in einem von denen wäre vielleicht Geld drin, dann würde ich das nicht mit er hat Geld gestohlen beantworten, nur weil in einem der 1000 Kartons Geld drin ist. Sondern ich hätte gesagt, er hat 1000 Kartons gestohlen aus irgendwelchen Häusern.
Ja, alles klar.
Jetzt sind wir schon so weit, dass der Kollege schon Tipps so früh kriegt. Okay. Mhm. Kann ich verstehen, denn der Druck ist ja erheblich.
Ja, auch.
Er hat Schmuck geklaut.
Moment, Etienne ist noch dran, oder?
Nee, ich habe Nein gekriegt, also es stimmt schon.
Oh, okay. Schmuck hat er geklaut. Nee.
Aha.
Hat er etwas geklaut? Hat er mehrmals was geklaut?
Ja.
Also das ist ein heißer Kandidat für ich kann lösen.
Mehrmals was geklaut. Das, was er geklaut hat, war jeweils auch sehr wertvoll?
Nee. Mhm.
Aha. Aber bin ich dran, ne? Es hatte aber für jemanden einen besonderen Wert an sich. Also es war jetzt nicht wertvoll in Geld, in der Geldsumme, sondern hatte ideellen Wert?
Glaube ich, wäre irreführend. Vor allen Dingen mit dem Begriff für jemanden, ne? Wenn wir von mehreren Straftaten reden.
Also nein?
Ja, nein.
das, was er geklaut hat, hat er das in irgendeiner Form wieder in Umlauf gebracht, also zum Beispiel verkauft?
Wenn er das getan hat, ist das nicht wichtiger Teil der Strafe oder des Strafmaßes gewesen. Ich glaube aber nein.
Okay.
Jetzt gehen wir doch mal logisch an die Sache ran. Er hat mehrere Leute bestohlen. Hat er immer wieder die gleiche Sache, also die gleiche Art und Weise, zum Beispiel Butter gestohlen?
Ja. Kann man so sagen, ja.
Bei unterschiedlichen Personen immer das Gleiche. Also es war eine, man kann sagen, er hatte eine Masche und hat immer das Gleiche gehabt. Das ist jetzt keine offizielle Frage.
Ja, aber es wäre auch ein Ja, wenn es eine offizielle Frage wäre.
Okay.
Also es gibt auch inoffizielle Fragen, oder was?
Also hatte er, also es war eine durchgehend gleiche Masche, wie er die Leute bestohlen hat.
Ja.
Immer auf dieselbe Art und Weise.
Ja.
Und aber es ist nie, außer finanziellen oder so Schaden, hat es wurde nie jemand körperlich verletzt dabei.
Das ist richtig, ja.
Und die Strafe hat er bekommen, weil der Wert dessen, was er geklaut hat, so hoch war.
Nein.
Aha, sind wir noch einen Schritt weiter.
Ich ist wahrscheinlich falsch, aber ich jetzt einfach mal einen Schuss ins Blaue. War er Taschendieb?
Nee. Ich gebe mal so einen kleinen Tipp. Wenn es 384.000 Jahre Strafe gibt für kumulierte jeweils dasselbe Tun, also für dasselbe x-mal Tun, und wir nur von Diebstahl reden, was folgern wir dann daraus?
Dass es sehr viel Diebstähle waren. Sehr oft geklaut wurde.
Jochen, du darfst was draus folgern.
Ja, es ist ein besonderer.
Wie schon gesagt haben, dass es sich nicht um etwas sehr Teures gehandelt hat.
Es ist ein besonders schlimmer Diebstahl.
Warum ist der besonders schlimm?
Weil. Bitte?
Das heißt. Es ist nicht ein besonders
schlimmer Diebstahl. Nee, es sind ganz besonders schlimme Diebstähle.
Ja, und warum?
Weil bei den Diebstählen irgendetwas kaputt gegangen ist immer.
Nein, ich habe doch gerade den Tipp gegeben.
Ja, ja.
Extrem viele Jahre Haft für eine relativ im Einzelfall leichte Straftat. Warum sind es dann so viele Jahre Haft?
Ah, jetzt weiß ich's. Ich kann lösen.
Aber ich nicht.
Aber Eddie ist dran. Ich weiß es.
Warum
löst so du Haft? Jetzt? Sonst löse ich. Ich weiß es. Ich weiß es.
Ich kann nicht so viel lösen.
Das ist meine Harfe.
Also Sachbeschädigung hast du ja quasi gerade ausgeschlossen. Dann muss es ja...
Kein Tipp mehr geben, Georg. Ich möchte lösen.
Scheiße.
Ach, da kann man noch früher den Kühlschrank abholen.
Ich finde das immer so spannend, weil wie wir in den letzten Folgen so unterschiedliche Rätsel hatten. Also nicht vom Rätsel selber, das sowieso, aber zweimal irgendwie fast instant gelöst, beziehungsweise einmal wirklich instant gelöst, ohne auch nur eine Gegenfrage. Und dann wieder so ein halbes Stündchen oder 20 Minuten.
Also warum kriegt man denn so viel Strafe, wenn es nicht sehr wertvoll ist? Ach,
stell doch mal eine Frage.
Das alleine ist noch nicht die Antwort, aber ich hätte gedacht, man kommt jetzt sehr leicht darauf.
Ja, das kommt man ja auch.
Ach so.
Nein, nicht.
Hat das vielleicht was mit Steuerhinterziehung zu tun?
Also, was war nein? Ist natürlich klar. Der hat für die erste Sache eine Strafe X bekommen. Dann hat er es nochmal gemacht, hat der Richter gesagt, jetzt haben sie es schon zum zweiten gemacht, jetzt kriegen sie das. Aber der hat sich nie beirren lassen, sondern hat ständig das Gleiche weitergemacht und irgendwann hat der Richter gesagt, so, wir multiplizieren das. Aber
dann wäre er ja schon im Knast
gewesen. Lass mich doch mal ausreden.
Okay.
Da ist natürlich was dran, was du sagst. Aber es geht doch in die richtige Richtung. Die Strafe wird multipliziert nicht. Aber das ist doch die Lösung.
Aber das ist aber eine interessante Theorie mit den multiplikativen Strafen.
Ja, weil er nicht einsichtig ist.
Okay, ich will lösen.
Was? Nein.
Nee, es ist kein Diebstahl. Scheiße. Okay, die einfachste Variante wäre natürlich Strafzettel. Aber es ist ja kein Diebstahl in dem Sinne.
Wenn er Strafzettel bekommen hätte oder was so häufig?
Ja, dass der so viele Strafzettel hat, dass sich das mittlerweile in so einem Strafmaß akkumuliert hat.
Boah, das ist aber spannend. Also eine spannende Idee, wie viel man falsch parken müsste für 384.000 Jahre Haft. Da bräuchte er schon vermutlich mehrere Autos.
Hat er was gestohlen, das anderen das Leben gekostet hat?
Unwahrscheinlich. Ich wüsste es nicht. Also das ist nirgends erwähnt, dass es so ist. Von daher gehe ich von Nein aus.
Kannst du noch mal diesen Tipp sagen, den du eben gesagt hast?
Ach, jetzt willst du plötzlich einen Tipp, ne?
Also der Tipp ist, dass es 384.000 Jahre Haft ist für eine Straftat, die eben nur Diebstahl ist und was wir daraus folgern.
Es muss ein besonders schwerer Diebstahl gewesen sein.
Oder
Diebstähle.
Ich will nicht schon wieder ein Nein sagen, aber weil das hatten wir schon, dass es nicht ein besonders schwerer ist. Und auch
was sollen die Fans von mir denken?
Ganz viele.
Ja, ganz viele. Ja,
aber das haben wir doch schon, das habe ich doch schon mit meiner genialen Frage am Anfang geklärt.
Ja, okay. So, das ist ein wichtiger Teil. Schon mal.
Ist Eddie dran gerade?
Weiß ich nicht, gerade.
Aber was kann man denn ganz viel stehlen? Deshalb habe ich ja, stelle ich ja dauernd kluge Fragen. Taschendiebstahl, Strafzettel, habe ich gesagt. Also lauter so Sachen, wo man sagen kann, das kann sich ganz schnell häufen. Was denn noch? Mhm. Was kann man denn noch stehlen? Er hat was gestohlen, er hat Münzen aus einem Brunnen gestohlen.
Nee.
Aus einem Glücksbrunnen.
Wenn wir wieder bei der Frage, die ein Comeback gemacht hätte mit dem Brunnen, der die Stadt finanziert. Nee, hat er aber nicht.
Also, 364.000 Jahre.
Ich gebe euch noch einen Tipp. Und zwar ist der Tipp diesmal, sein Job hat ihm das ermöglicht. Das war's dann aber auch mit den Tipps.
Ich höre doch eine Maustaste da im Hintergrund, Jochen. Hör auf zu googeln.
Das jetzt. Bin ich nicht.
Nee, das bin ich gewesen.
Das war Georg.
Alles gut. Jochen googelt nicht.
Sein Job hat ihm dabei
geholfen. Siri, 364.000 Jahre Haft.
Also, was für ein Job kann das denn gewesen? Ach, warte mal. Jetzt. Der hat im Gefängnis gearbeitet. Nein, ich ziehe diese Frage zurück. Sie führt zu nichts. Das war
auch keine Frage, aber hat er auch nicht.
364. Ja, also, es ist ja nun so, der Wert dessen, was er geklaut hat, war nicht so hoch, aber es hatte einen besonders ideellen Wert für die Menschen. So weit waren wir ja schon.
Nee, nicht wirklich.
Es hat einen besonders ideellen Wert.
Aber nein, es hatte keinen besonderen ideellen Wert.
Bin ich jetzt nicht mehr dran?
Vor allen Dingen hattest du gefragt, ob es einen besonderen ideellen Wert für jemanden hatte, also für eine Person.
Mann, du bist aber auch kleinlich.
Ja, aber das ist wichtig.
Ja, natürlich weiß ich doch. Für mehrere. Eddie ist dran.
Hat es was mit, Mann, scheiße, nee, warte, Diebstahl. Diebstahl, Diebstahl, Diebstahl. Das, was er gestohlen hat, fuck, hat er das aus, sozusagen, wie soll
ich sagen? Ach, ich weiß es.
Hat sich immer was abgezwackt.
Ich will lösen.
Zum Beispiel, kann man so sagen, aber
bitte? Und hat sich immer, der hat bei einer Bank gearbeitet und hat sich immer bei Überweisungen irgendwie so ein Pfennig oder so abgebucht oder so.
Ja, eine geile Idee, aber war es nicht. Aber so ein bisschen in die Richtung geht das.
Naja, der hat bei 364.000 Leuten, das geht schon in die richtige Richtung, Summe X kassiert.
Nee.
Nee.
Der hat. Der. Was hat der? Sein Jobmäßig hat der. Ah! War der Polizist?
Nee.
Scheiße.
Ah! Der war beim Ordnungsamt. Hat nee. Falsche Knöllchen verteilt.
Gute Idee, aber nee. Wäre auch kein Diebstahl gewesen, aber eine gute Idee.
Ja, aber wenn er das selber einsackt, dann wäre es doch Diebstahl, oder nicht?
Ja, gut, aber ist es nicht.
Aber die Richtung ist super. Wir sind heiß dabei.
Ja, würde ich sagen. Es geht so langsam in die richtige Richtung.
War er angestellt vom Staat?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass das damals privatisiert war.
Den er gemacht hat, den hat er nicht als Einbrecher gemacht. Er ist nicht irgendwo eingebrochen.
Nee. Ja. Wäre auch irre, ne? Also, weil, ja gut, ich kenne also die Zahlen.
So eine Art Betrug.
Ja. Jein. Also Jein gilt ja als Ja, aber ich würde es nicht als Betrug bezeichnen, aber ich weiß so ein bisschen, diese Richtung, die ich meine, ist, und die du vermutlich meinst, ist, es geht nicht um den Wert dessen, was er geklaut hat. Und deswegen lasse ich es so als Jein durchgehen.
Aber hat er es ist ja wieder kein Diebstahl. Also es geht schon aber um, bei Diebstahl geht es ja darum, etwas zu entwenden sozusagen.
Oder sich etwas unrechtmäßig anzueignen, ja.
Unrechtmäßig anzueignen. Also weil ich hatte gerade gedacht, es hätte ja auch sowas sein können, was weiß ich, der hat Verkehrsschilder, der war Grafiker, hat Verkehrsschilder gemacht, hat auf jedes Verkehrsschild einen kleinen Penis gemacht. Und das ist dann rausgekommen und dann ist das
Diebstahl. Natürlich, da ist ein Penis auf dem Stoppschild. Ich
muss mal zeigen, wie mein scheiß Gehirn
arbeitet. Hier ist auch ein Penis. Da.
Denkt einfach, mein Gehirn war sehr oft an kleine Penisse.
Sie kriegen jetzt 364.000 Jahre.
Jetzt machen wir aus diesem Diebstahl kleine Penisse auf Stoppschildern. Das ist meine Idee.
Ich, ganz ehrlich, ich komme nicht drauf. Ich gebe jetzt auch auf, ich werde schon wieder, jetzt langsam nervt es mich.
Ich muss nämlich den Kühlschrank abholen, deshalb hat das eilig.
Ich bin gespannt, was eher passiert.
Also die wichtige Frage, die wir doch klären müssen, ne? Das ist doch, in welchem Beruf arbeitet der? Haben wir das rausgefunden, hätten wir es eigentlich. Und deshalb frage ich, ist es ein Beruf im öffentlichen Sektor?
Haben wir ja quasi gerade gehabt mit der Frage, ob das staatlich ist oder nicht. Und ich habe gesagt, ich gehe davon aus, dass das 1972 nicht privatisiert war. Also ja, ich glaube, es ist damals öffentlicher Dienst gewesen.
Okay, damals öffentlicher Dienst, aber heute möglicherweise.
Ich weiß es aber nicht genau.
Und heute mögliche, also was hat sich denn da geändert? Zum Beispiel die Müllabfuhr.
Kann sein, ja.
Hat sich da geändert.
Weil, kennst du dich mit der spanischen Müllabfuhr zwischen 72 und heute aus? Ich nicht. Also.
Ja, ich würde mich da durchaus als Experten bezeichnen.
Ich gebe auf. Nein, das kann ich nicht. Diese Worte können wir nicht, das kann ich nicht.
Ja, ich meine, ihr seid ja...
Sind wir so meilenweit entfernt?
Viele öffentliche Dinge, in denen man gearbeitet haben könnte. Polizei haben wir versucht, war es nicht. Ordnungsamt haben wir versucht, war es auch nicht.
Steuerbehörde haben wir auch gesagt.
Richter.
Bitte?
Anwalt, Richter, Staatsanwalt.
Ja, aber er sagt ja, dass es dann irgendwann vielleicht privatisiert und früher...
Ich sagte nur, dass ich es nicht weiß.
Ja. So Eisenbahn.
Nee. Eisenbahn geklaut.
Ich weiß. Was? Der hat Geld geprägt.
Geld geprägt?
Der war bei der staatlichen Bank und war der Drucker an der Gelddruckmaschine.
Aber hätte ich dann gesagt Diebstahl und nicht Geldfälschung oder Fälschung?
Ja, vielleicht hat sich vertan.
Okay.
Ich weiß es nicht. Löse auf.
Der Fehler liegt bei Georg. Das glaube ich mittlerweile auch. Ja.
Löse auf, Georg. Bitte.
Briefe. Er hat Briefe geklaut. und hat bei der Post dementsprechend gearbeitet. Und deswegen weiß ich halt nicht, ob die in Spanien privatisiert ist oder war, weil ja Paketdienste sind es ja teilweise. Und die Staatsanwaltschaft hat eine Strafe von 384.912 Jahre gefordert, etwa 9 Jahre pro nicht ausgeliefertem Brief, 43.000 Stück, von denen er 36.000 geöffnet hat, und nach heutigem Kurs umgerechnet 21 Millionen Euro Strafe hat die Staatsanwaltschaft gefordert. Das ist beides, nee, nicht beides, aber ersteres. Die Jahre sind meines Wissens die längste Strafe, die von jemals von einem Staatsanwalt für irgendwas gefordert wurde. Und deshalb hat er halt auch einen gewissen Bekanntheitsgrad halt erlangt. Und im Endeffekt musste er allerdings nur für 14 Jahre und 2 Monate ins Gefängnis und nach heutigem Gegenwert etwa 200 Euro Strafe zahlen. 43.000 Briefe hat er geklaut.
Was war die Strafe nochmal?
Warum? 14 Jahre und 2 Monate. Ich nehme an, dass er vielleicht nachgeschaut hat, ob Wertgegenstände drin sind. Aber er hat ja 7.000 davon noch nicht mal geöffnet. Das ist der Teil, der mich dann verwirrt. Wenn du die halt klaust, um in der Hoffnung, dass irgendwas Wertvolles drin ist, dann würdest du die doch zumindest alle öffnen. Nehme ich an. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch irgendwie einen großen Karton immer mitgenommen und keine Ahnung was. Hat dann welche übersehen oder so.
Das haben wir leider nicht gelöst.
Nee. Haben wir eigentlich einen Jingle für die Zuschauerfragen?
Ja, hatten wir gerade. Achso, für die Zuschauerfragen? Nee. Haben wir nicht.
Brauchen wir sowas?
Was brauchen wir?
Ein Jingle für die Patreon-Fragen?
Fände ich gut.
Können wir machen.
Aber auf der anderen Seite habt ihr ja mich.
Oh. Machst du mal spontan eins?
Patreon-Fragen beim Podcast ohne Namen.
Du musst vorsichtig sein, dass du nicht aus Versehen etwas singst, was urheberrechtlich geschützt ist. So wie das jahrelang bei den US-Serien mit Happy Birthday war, wo die Leute fälschlicherweise glaubten, nee, nicht fälschlicherweise, wo sie glaubten, dass es geschützt war, aber dann später ein Gericht entschieden hat, das hätte gar nicht geschützt sein dürfen. Ist dir mal aufgefallen, die ganzen US-Serien zwischen 80ern und, keine Ahnung, 2010 oder wann das gefallen ist, die haben bei Geburtstagen nie Happy Birthday gesungen.
Ach so.
Da ist was dran. Aber jetzt habe ich ja den Jingle gespielt und jetzt sind wir jetzt auch beim Hour angekommen.
Wir sollen das nochmal erklären, wie das mit Patreon funktioniert. Ihr könnt uns unterstützen, da sind wir sehr froh. Dann gehört er in den erlesenen Kreis. Die Folge, die alle anderen freitags bekommen, schon am Donnerstag Mitternacht zu bekommen. Also einen Tag früher. Wir freuen uns über die Unterstützung. Außerdem habt ihr ja die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. So wie Jan Mannes. Der sagt nämlich: Hallo, ich bin riesiger Fan aus Luxemburg, bin seit Folge 1 dabei und habe bis jetzt noch keine einzige Sekunde, die ich mit Porn verbracht habe, bereut, und euer Podcast ist auch ganz gut. Frage: Da Luxemburg immer wieder einen auf den Deckel kriegt, weil es ja so klein ist, dass man es ja eigentlich als Dorf bezeichnen müsste, wollte ich euch fragen, wart ihr schon mal in Luxemburg? Und wenn ja, habt ihr positive Erfahrungen gemacht? Wenn nein, wird es in Zukunft einmal dazu kommen. Liebe Grüße, bleibt wie ihr seid, Jan. Dazu kann ich sagen, ich war einmal in Luxemburg, als ich einen Freund in Trier besucht habe zum Tanken und bin dann wieder rausgefahren. Das war meine Erfahrung mit Luxemburg.
Ich war noch nie dort.
Ich auch nicht.
Gibt es da Sehenswürdigkeiten? Ist das eine Touristenhochburg?
Ist das diese Steueroase?
Ich glaube.
Ja, ist doch so, oder?
Ich weiß nicht mal, was die Landessprache in Luxemburg ist. Bestimmt Flämisch oder so.
Ja. Ist nicht Französisch.
Ich gucke jetzt nach, was die Landessprache in Luxemburg ist.
Fuck, ich weiß nichts über Luxemburg. Luxemburgisch.
Ich weiß nicht, dass die Flagge genauso aussieht wie die von den Niederlanden. Nur mit ein bisschen helleren Blau. Was
ist Luxemburgisch für eine Sprache?
Amtssprachen, ja. Luxemburgisch, Französisch und Deutsch. Luxemburgisch klingt wie so eine Antwort, die man angekreidet bekommt bei Stadt, Land, Fluss, oder?
Es ist eine moselfränkische Sprachvarietät des Westmitteldeutschen und Teil des deutschen bzw. kontinental-westgermanischen Dialektkontinuums. Sag mal, will Wikipedia mich eigentlich verarschen?
Das westgermanische Dialektkontinuum klingt mal richtig geil, oder?
Ja, also
das klingt wie irgendwas, wo Raumschiffe drin verschwinden.
Ein hochdeutscher Ausbaudialekt.
Und der Wahlspruch von Luxemburg ist: Mir Welle bleibe, wat mir Sinn. Das ist so ein bisschen Bayern, ne? Mir san mir.
Ja. Mir Welle? Bleibe, wat mir Sinn. Das ist luxemburgisch. Ich nehme an, es wird heißen, wir wollen bleiben, was wir sind, oder? Oder wie wir sind.
Ach ja, du hast recht. Wir wollen bleiben, wie wir sind.
Ach, ich lese sogar darunter. Wir wollen bleiben, was wir sind, ja.
Nous voulons rester ce que nous sommes.
Das ist Französisch.
Ja, gut, jetzt nicht, das ist Französisch. Kein Französisch gelernt.
Ja.
Die Einwohnerzahl ist bei 626.000. Also Luxemburg ist ungefähr so groß wie Düsseldorf.
Ja. Aber was ist mit der Fläche? 2.500 Quadratmeter. Womit ist das vergleichbar? Was haben wir, was ungefähr so groß ist wie Luxemburg? Haben wir ein Bundesland? Wie groß ist das Saarland? Saarland. Das ist ja immer so, die Reihenfolge ist ja immer Fußballfelder und dann Saarland, Saarländer.
So, aber interessant, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist das höchste der Welt. Auf Platz 1 mit 115.536 US-Dollar pro Kopf. Verstehe ich das richtig? Georg, du weißt es doch sicher. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf heißt, da wohnen die wohlhabendsten Menschen?
Ja, aber ich weiß nicht, ob das so, also wenn in das Bruttoinlandsprodukt wieder irgendwelche Firmenumsätze reingerechnet werden und das irgendwie so eine Steueroase ist, wo dann irgendwelche Milliardenumsatzfirmen ihren Briefkastensitz haben, dann habe ich keine Ahnung, ob es dadurch verfälscht wird. Ich bin gerade viel faszinierter davon, dass es quasi exakt genauso groß ist wie das Saarland. Jetzt ist die Frage, existiert Luxemburg überhaupt oder ist es einfach nur ein gespiegeltes Saarland?
Ich glaube Ersteres. Also ja. Beziehungsweise, ich glaube, es existiert nicht. Ja. Interessant, haben wir wieder was gelernt, dass wir auch
Warte mal, ich will kurz gucken, ob wir, was denn hier an Politik, Bildung, wo gibt es denn hier Sehenswürdigkeiten, Kunst und Kultur? Saarländische Spezialität, also ich bin beim Saarland gelandet, verdammt, falsches Land.
Ist da nicht irgendein Gerichtshof auch in Luxemburg?
Nee. Sport, Fußball. Moment, da gucken wir gleich nach. Persönlichkeiten. Marc Girardelli.
Oh.
Das ist das Einzige, was mir einfällt, dass der immer für Luxemburg gestartet ist, aber der war gebürtiger Österreicher oder ist gebürtiger Österreicher. Fußball ist die beliebteste Sportart in Luxemburg, aber ich sehe hier nichts, gibt es keine Sehenswürdigkeiten? Haben die nicht irgendein Gebäude vielleicht?
Ja, die Luxemburg.
Bildung, Politik, Geschichte, Bevölkerung. Hier gibt es nichts mit Sehenswürdigkeit. Hier gibt es geografische Lage, Gliederung, Flüsse, Klima, Flora und Fauna von Luxemburg. Das ist doch bestimmt mal ein großes Thema.
Luxemburg. Na gut. Ich lese hier mal Jenny vor. Keine Frage.
Lassen wir das jetzt offen,
ja.
Die Sehenswürdigkeiten, für die es sich vielleicht mal lohnen würde, Luxemburg zu besuchen.
Da können wir doch auch eine Hausaufgabe für die Ask Us Anything für die nächsten Monat machen.
Dass jemand uns Vorschläge macht, was wir
schreiben. Schreib 10 Vorschläge für Luxemburg.
Okay.
Meine Wünsche für Merch, schreibt Jenny. Ein T-Shirt mit einem kleinen Aufdruck links auf Brusthöhe mit, Zitat, nackt und auf Drogen und eine Tasse mit dem Aufdruck 80% Fake. Gar nicht so doof.
Der Trailer, ne? Der Opener.
Da wird es auch.
Wollen wir dazu was mal sagen, weil wir gerade eben darüber vor dem Podcast selber darüber gesprochen haben? Oder ist das noch zu nicht in trockenen Tüchern?
Da es noch nicht in trockenen Tüchern ist, würde ich noch nicht zu viel sagen, aber ihr könnt in den nächsten Wochen mit etwas zum Thema Merchandise und so.
Pass auf, was wir immer sagen können, ist, dass wir im Moment mit jemandem reden, der schon einen Shop betreibt, mit dem wir kooperieren möchten und die auch Interesse zugesichert haben oder zugesagt haben, das mit uns zu machen.
Das sind ziemliche Wichser, deshalb muss man warten, was das Ergebnis ist.
Ja, aber wie gesagt, wir müssen auch nicht sagen, welcher Shop das ist und so weiter und so fort, aber da ist beiderseitiges Interesse und das würde halt für uns bedeuten, dass wir nicht selber komplett irgendwie versuchen müssen, so einen Shop und Merchandise und sowas aufzusetzen, sondern uns reinzecken können in die Arbeit anderer.
Das ist gut.
Was natürlich für euch den Vorteil hätte, dass wir mit Leuten dann zusammenarbeiten, die von sowas ein bisschen mehr Ahnung haben als wir und sodass ihr nicht irgendwie immer ein Jahr warten müsst, bis wir auf die Idee kommen, irgendwie vielleicht mal ein paar T-Shirts zu bedrucken und zu bestellen, sondern wenn wir das in trockenen Tüchern haben, dann arbeiten andere daran und wenn andere als wir daran arbeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es produktiv wird, immer deutlich höher. So, kleiner Ausblick in die Richtung. Also da ist was im Gange, im Busch.
Tobias
Knut Wachinger fragt, und das finde ich übrigens auch eine interessante Frage, Joe Rogan exklusiv bei Spotify. Ich weiß nicht, inwiefern ihr es mitbekommen habt, aber Joe Rogan wechselt zum Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres exklusiv auf Spotify, und zwar für 100 Millionen Dollar. Und das hat natürlich ordentlich für Wellen geschlagen, diese
Meldung. Ja, 100 Millionen, dass die für Wellen schlagen, das ist naheliegend, oder?
Ja, halt vor allen Dingen für das Thema Podcast.
Ja, stimmt.
Wobei ich finde es jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht so verwunderlich. Also die Summe ist natürlich schon echt krass, aber also zum einen hat er den größten Podcast der Welt, meine ich, mit über 300 Millionen Zuhörern pro Monat. Und zum anderen ist es halt einfach so, er ist sehr einflussreich. Er hat sehr große Namen, also eigentlich die größten Namen, die du so haben kannst, von, weiß nicht, Bernie Sanders bis hin zu Elon Musk oder Edward Snowden. Und es ist ja nun einfach mal so, dass letztendlich ist das also so jemand wie Howard Stern zum Beispiel, mit der Howard Stern Show in Amerika, ist ja auch einer der bestbezahlten Radiomoderatoren gewesen. Das heißt, dieses Thema Talk Radio oder einfach Leute, die sprechen und viele Zuhörer haben, war zumindest in den USA schon immer sehr lukrativ. Und der Podcast-Markt ist einfach ein riesengroßer Markt. Das merkt man ja daran, dass fast jede Woche neue Podcasts rauskommen. Und auch immer mehr Werbekunden und so weiter, weil das einfach auch etwas ist, was man heutzutage durch die ständige Vernetzung und die Devices und so weiter bei allen möglichen Sachen hören kann. Du kannst einen Podcast hören, während du glotzt, ja, vielleicht nicht ganz, aber während du zockst zumindest, während du arbeitest, während du, weiß ich nicht, trainierst.
Hundegassi gehen und sowas. Geht auch hervorragend.
Super viele Möglichkeiten, wo du Podcast hören kannst, nebenbei. Und insofern ist es natürlich ein Riesenmarkt, wie eben im Fernsehen auch wird, da natürlich versucht, durch exklusive Verträge sich die größten Namen eben zu sichern. Das ist in Deutschland auch passiert mit, weiß ich nicht, Spotify hat ja auch unzählige deutsche exklusive Podcast-Verträge. Und in den USA ist dann durch die Reichweite und die mehr oder weniger entfallende Sprachbarriere natürlich alles dann nochmal ein bisschen größer. Aber so richtig überraschend tut mich das nicht. Und ehrlich gesagt finde ich es auch, also man kann natürlich immer drüber streiten, ob jemand 100 Millionen verdienen muss oder nicht, aber es ist nun mal, wir leben nun mal in einer globalen Marktwirtschaft, und wenn dann solche Preise gezahlt werden und sich scheinbar oder zumindest offensichtlich rechnen, dann ist das erstmal so. Und ich finde es erstmal cool, dass das Thema Podcast so eine Beachtung kriegt und auch zu einem wirtschaftlichen Thema wird, weil ich selber übrigens, falls ihr es nicht wusstet, auch einen Podcast mache. Und gerne auch einen exklusiven Vertrag bei Spotify hätte.
Vor allen Dingen auch einen über 100 Millionen.
Ja, ach, muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich mich auch mit weniger zufrieden geben. Aber ich weiß natürlich, wie schwer es ist, und die Konkurrenz ist groß. Und deshalb habe ich für Spotify einen kleinen Song geschrieben.
Oh.
Mhm. Spotify, wir hätten auch gern was vom großen Podcast-Topf. Das bin ich, Etienne, Georg und der Jochen, der Blondschopf. Wie findet ihr den Song?
Den finde ich schon sehr gut.
Spotify, der ist catchy. Erinnert mich ein bisschen an Call Me Maybe.
Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen an Smelly Cat gedacht. Smelly
Cat. Habe ich auch bei den ersten zwei Akkorden gedacht.
What are they feeding you? Ja, also Spotify, wenn ihr das hört, ruft uns an unter 555-PORN und wir können über alles reden und wir machen euch einen guten Preis.
Genau.
Und jetzt wärst, was machst du, wenn der Spotify angerufen hätte unter 555-PORN und niemand geht ran? Oh, apropos angerufen, ich werde gerade angerufen. Ich muss kurz ans Telefon gehen.
Oh. Hey, dann lass uns Schluss machen jetzt, Jochen. Georg.
Sekunde, ich muss kurz ins Telefon.
Eddie, letzte Frage. Woher weiß Ibuprofen, wo der Schmerz ist, fragt Benedikt. Ich finde das auch gut, dass die uns zutrauen, solche Fragen beantworten zu können. Das zeigt ja, dass wir nicht nur ein lustiger Podcast, sondern eigentlich auch teilweise ein wissenschaftlicher Podcast. Ja?
Exakt. Und ja? Ich kann das kurz beantworten. Es ist nämlich folgendermaßen. Schmerzen werden ja über die Neuronen übertragen über die neuronalen Schnittstellen an den sogenannten Synapsen. Das sind Botenstoffe, die ausgetauscht werden, und wenn die blockiert sind, sprich, wenn die Synapsen nicht mehr richtig andocken können, kann es nicht mehr zum Austausch kommen, und so können dann eben gewisse chemische Abläufe im Körper blockiert werden, so auch zum Beispiel Schmerzen. Jetzt ist natürlich die Frage, woher weiß Ibuprofen, ob ich einen Schmerz im Knie, im Kopf oder sonst irgendwo habe? Dazu muss man natürlich wissen, dass Schmerzen alle über ein sogenanntes neuronales Netzkernsegment connecten. Und mehr dazu in der nächsten Folge. Podcast ohne richtigen Namen.
Und dann beantworten wir auch vielleicht die Frage von Knödeltante: Wenn ihr für einen Tag eine Frau sein könntet, was würdet ihr machen?
So. Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich wirklich in der Tat näher drüber nachdenken. Aber jetzt machen wir erstmal Schluss.
Komm, das spielst du doch vom Band ab, Eddie. Du kannst doch nicht.
Nein, das kann ich ja.
Das kannst du? Das,
ja, klar.
Oh, das hört sich ja wunderbar an. So, ich würde sagen, Georgs Telefongespräch dauert noch ein bisschen, dann könnte ich den Bumper und abschießen und. Er grüßt uns.
Ja, das waren eure gute Laune-Freunde aus Hamburg mit dem Podcast ohne richtigen Namen. Lasst ein Like da, klickt die Glühbirne an und überlasst einen Kommentar. Wir freuen uns über alle bei Patreon. Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtige Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Ah, da ist er, schnell. Hallo Georg.
So, ich wollte nur noch kurz Tschüss sagen, also nur für diejenigen, die sich denken, wie unhöflich das ist, irgendwie des Telefons wegen den Podcast zu verlassen, aber ich hatte auf den Anruf meines Arztes gewartet, wann wir die Chemo weitermachen können. Und das kann man jetzt am Freitag wieder, geht das weiter.
Ja, klar, nee, dann kann man ruhig einfach mal gehen.
Kann man einfach mal gehen, ja, ne?
Ist klar. Frech. Muss ich jetzt das Outro nochmal, dann hören wir ja die Gitarre nochmal. Lassen wir sein, wir machen einfach so zack, Schluss, ne?
Zack, Schluss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.